Sechs. Sechs und drei. Eins, zwei, drei. Jetzt musst du raus, Heinz Rüdiger.
Vier. Eins, zwei, drei, vier. Nochmal
raus.
So, jetzt bist du dran, Heinz Rüdiger.
Ja, was ist? Komm, da wird anständig gewürfelt.
Das Spiel heißt Mensch, ärgere dich nicht. Komm, jetzt spiel schön anständig.
Ja, was ist jetzt? Wird jetzt da gespielt oder nicht? Das muss doch von der heiteren Seite her sehen. Das ist doch bloß ein Spiel. Also komm, da wird jetzt anständig gewürfelt.
Ja, sag einmal, hörst du schlecht? Du bist dran, Malefiz, jetzt wird gewürfelt.
Also das sage ich dir, wenn du jetzt nicht würfelst, dann würfel ich für dich.
Hast das gehört? Du kannst Papa nicht reizen. Jetzt spiel schön ordentlich, sonst spielt der Papa für dich.
Na gut, dann würfel ich für dich. Bloß ein Einser.
Sieg, das hat jetzt davon.
Und wirst du sehen, jetzt hast du gleich verloren. Und jetzt komm ich. Und drei. Eins, zwei, drei. Ganz draußen.
Ja, sag einmal, spinnst jetzt du?
Du Rotzlöffel. Jetzt baust du es wieder auf, genauso wie es vorher war. Da wird anständig gespielt. Ja, wo sind wir denn?
Dir werden wir spielen schon noch beibringen, du Malefiz. Das machst du nicht nur einmal.
Und das sage ich dir. Wenn wir jetzt nach Italien fahren, in Urlaub, wird dieses Spiel mitgenommen. Dann wird so lange gespielt, bis du den Ernst von dem Spiel einmal begreifst.
Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 162. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich lade euch ein und begrüße euch zu dieser Ausgabe, in der es wieder nicht um Hardcore-Computertechnologie geht. Wer auch immer darauf gehofft hat, muss auch leider ein weiteres Mal enttäuscht werden, aber keine Angst. Wir werden es hier bald auch wieder ganz kompliziert werden lassen. Heute aber erstmal wieder ein kleiner Ausflug. Nachdem ich zuletzt in Linz war, haben mich jetzt die Züge weitergetragen bis nach München. Und ja, heute geht's um was ganz Analoges, zumindest weitgehend. Es geht um Brettspiele. Ihr wisst schon, Steinchen auf Spielplänen und so weiter. Und da ich da wieder mal keine Ahnung von habe, dachte ich mir, frage ich mal Marcel. Hallo, Marcel.
Hallo, Tim.
Oder voll ausgeschrieben Marcel André Casasola Merkle.
Richtig.
Ein wuchtiger Name und deswegen heißt er im Netz auch zeitweise.
Richtig, genau. Ist ein bisschen kürzer, kann man sich auch besser merken.
Weißt du nur zeitweise oder immer?
Ich heiße zeitweise, weil meine Abkürzung MACM nicht mehr verfügbar war.
Ah.
Und das war eigentlich eher so ein Unglück, was durch irgendeins dieser sozialen Netzwerke entstanden ist. Ich hatte nicht vor, so weiter zu heißen. Ist natürlich ein Problem, weil zeitweise, da findet man ja nichts, wenn man danach googelt. Solange Google kein Ad versteht.
Verstehe. Ah, Google kann kein Ad?
Ja, erkennt es nicht als Zeichen. Das wird ja rausgefiltert, so wie das Ö.
Oha, Schweinerei. Na, da beschweren wir uns nach der Sendung nochmal ordentlich drüber. Aber jetzt soll ja um was ganz anderes gehen, nämlich um Brettspiele, wie schon angedeutet. Und tja, warum bin ich da eigentlich jetzt bei dir gelandet? Du beschäftigst dich mit diesem Thema schon ein wenig länger. Ja, seit wann denn eigentlich?
Also mit dem Thema beschäftigen, seit ich spiele. Und das ist schon sehr, sehr lange.
Seit der Kindheit nehme ich mal an,
seit
oder?
Seit der Kindheit, genau. Ich habe auch als 10-Jähriger oder so dann angefangen, tolle Spielpläne zu malen. Das waren dann normalerweise einfach bloß so Laufspiele. Also ich würfle, ich laufe, es passiert ein Ereignis, ich würfle, ich laufe. Also das, was eigentlich keinen Spaß macht, was wir aber alle kennen und vielleicht auch mit Brettspielen assoziieren.
Wie jetzt laufen im Sinne von
so, ja, ich habe so ein kleines Spiel.
Oder was?
Klein, ja, Mensch, ärgere dich nicht, ist zum Beispiel so ein Laufspiel.
Achso, laufen,
genau,
Steine laufen,
laufen
lassen.
Auf einer Leiste, Felderleiste. Wir kennen da viele Spiele, Spiel des Lebens zum Beispiel.
Oh ja.
Genau. Das war so der Einstieg, dass ich einfach mal selber welche gebastelt habe, weil ich gedacht habe, hey, das kannst du auch. Das Lustige ist, ich kenne viele, viele Menschen, die in ihrem Leben schon mal ein Spiel entwickelt haben. Also sei es sowas Albernes oder ein Quizspiel oder irgendein Spiel doof fanden und sich gedacht haben, das kann ich besser machen. Und
warum kanntest du die jetzt zufällig?
Nein, wenn ich mit Menschen drüber spreche, also man kommt ja ins Gespräch, was machst denn du so? Ja. Ah, ich finde Brettspiele, oh, das ist aber interessant, ich habe hier auch noch was in der Schachtel. dann kommt raus, dass es viele schon mal gemacht haben und dann natürlich nicht ernsthaft verfolgt haben.
Aber warum, ich meine, was hat dich jetzt daran so fasziniert? Ich meine, Mensch, ärgere dich nicht. Gut, das hat jetzt jeder mal so durch, aber so ein besonderes ist ja eigentlich mehr ein Glücksspiel, als dass man da jetzt mit Strategie dabei wäre oder so. Das hat mich eigentlich selbst immer ein bisschen abgeturnt. Spiel des Lebens, soweit ich das in Erinnerung habe, ich weiß gar nicht mehr, was da so besonders dran war, das war da auch mal irgendwie maßlos erfolgreich, oder?
Ja.
War das nicht auch so ein...
Das Besondere daran war, dass es bei einem Verlag veröffentlicht wurde, der eine große Marktmacht hat.
Und welcher ist?
Das ist mittlerweile Hasbro. Also es gab früher zwei Verlage in Amerika, Parker und MB. Die kennen wir alle. Parker eben Monopoly von Monopoly, auch, MB von dem Gong aus der Werbung. Gong. Das Kind mit dem Gong kennst du?
Ach so, ja, klar. Okay, die Fernsehwerbung.
Verstehe. MB präsentiert, bumm.
Bom. Okay,
genau.
Ja, oh Gott, das war nicht alles so.
Das
Kopf
war
hat.
MB. Die wenigsten wissen, dass es jetzt ein Konzern ist, das ist Hasbro.
Aha.
Das ist der Player in Amerika, was Brettspiele angeht, auch weltweit der Player.
Und überhaupt Kinderspielzeug im weiteren Sinne, oder?
Die machen auch Spielzeug. Also Mattel zum Beispiel hat auch mal einen Ausflug ins Brettspiel gemacht, macht aber nicht mehr viel. Aber Hasbro macht eben noch viel Brettspiele und das sind die ganzen Klassiker, die wir kennen, Risiko, Monopoly, Cluedo, Spiel des Lebens, Hotel, Trivial Pursuit, diese ganzen Spiele, die einfach jeder kennt, weil sie überall im Laden stehen.
Ja.
Und das ist zugleich aber auch der Fluch von Hasbro. Viel Neues kommt da nicht mehr, weil die versuchen, ihre alten Reihen zu pflegen. Gibt es dann halt ein Risiko Herr der Ringe und ein Risiko Simpsons und ein Risiko, wo man auf dem Kopf steht und was weiß ich, ein Risiko Cash and Money, wo dann noch so ein kleine Karte dabei ist, die man durch so einen Laser ziehen kann. Also alles Mögliche, die machen Produktpflege, aber Innovationen kommen eigentlich da
heute
nicht
gibt's
mehr.
Heute gibt es den Hamburger auch mit Bacon und so.
Ja, so ungefähr.
Ja.
Ja, also Hasbro ist das McDonald's der Brettspiele, kann man schon sagen.
Ich weiß nicht, ob die jetzt alle, also Cluedo, das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich weiß, dass es das gibt. Ist das, was war denn? Ist das nicht so ein Detektivding?
Das ist so ein Deduktionsspiel. Also Deduktionsspiel ist ein ganzes Genre bei Brettspielen. Das heißt, man muss sozusagen Rätsel lösen, indem man Hinweise bekommt. Und dann das zusammenpuzzeln und schauen, dass man eben herausbekommt, wer war der Mörder. Ich krieg dann einen Hinweis. Ein bisschen wie Sudoku. Sudoku wäre ein Deduktionsspiel in dem Sinne. Echt? Also ich habe einfach Hinweise und kann mir aus denen die Lösung zusammenpuzzeln.
Ah, verstehe. Okay.
Bei dem Spiel kriegst du natürlich nicht alle Hinweise auf einmal. Ja. Meistens ist das sowas wie wer war der Mörder? Ja, der hatte einen Bart und der war dick und dann hast du halt verschiedene Leute, aus denen du auswählen kannst. Das ist oft trivial, aber es gibt auch sehr raffinierte Deduktionsspiele.
Mhm. Aber Cluedo gehört jetzt nicht unbedingt dazu.
Cluedo nicht. Also Hasbro macht auch hauptsächlich Mainstream-Spiele, die wirklich auch von jedem gespielt werden können, von jedem auch gespielt werden. Also in jedem Haushalt gibt es mindestens ein Hasbro-Spiel, könnte man sagen.
Mhm.
Der Witz ist natürlich, die meisten kennen gar nicht die Originalspielregeln. Denn diese Spiele werden einfach tradiert. Das ist wie bei Märchen. Also da wird die Regel mündlich weitergegeben und man spielt halt so, wie man das gehört hat von seinen Freunden.
Ja. Mhm.
Er hat oft gar nicht so viel damit zu tun, wie die Spielregeln wirklich sind.
Du meinst, die meisten Leute spielen die Spiele alle falsch?
Ja, die meisten Leute spielen die Spiele falsch. Schön ist, wenn ein Spiel dann trotzdem noch funktioniert.
Aber kann man überhaupt so viel falsch machen? Ich meine, so bei Mensch ärgere dich nicht.
Bei Mensch ärgere dich nicht? Was heißt falsch?
Weiß ich nicht.
Zum Beispiel, Mensch ärgere dich nicht ist ein ganz gutes Beispiel. Da kann man zum Beispiel spielen mit Wurfzwang. Das heißt, ich muss werfen, wenn ich die Option habe zu werfen.
Ja.
Ja? Man kann ohne Wurfzwang spielen. Man könnte auch spielen, ohne eine 6 zu würfeln, darf man direkt aus dem Haus gehen. Das sind Varianten.
Verstehe.
was ist richtig oder falsch? Was am meisten Spaß macht, ist richtig. Mhm. So simpel ist es eigentlich.
Ja, okay. Das ist nachvollziehbar.
Genau. Und
wie viele Kategorien unterscheidet man, wenn du jetzt schon so mit Deduktionsspiel daherkommst? Gibt es fünf goldene Kategorien, die sich alles einteilen lässt?
Das ist sehr verquast. Es gibt tausende von Kategorien, die oft nicht miteinander kompatibel sind, also die auf anderen Ebenen spielen.
Verstehe.
Also ich habe ein Deduktionsspiel, ich habe ein Strategiespiel. Ein Strategiespiel, wo Deduktion vorkommt, kann auch wieder beides mischen. Da. Ich habe ein Kartenspiel, das bezieht sich dann darauf, welches Material ich habe. Also es gibt keine richtige Kategorisierung von gut abgetrennten Genres.
Was ist denn so das erfolgreichste Brettspiel von diesem ganzen Mainstream-Kram?
Das ist schwer zu sagen. Das sind solche Sachen wie Memory. Mensch, ärgere dich nicht.
Also Memory würdest du auch zu Brett spielen?
Ja, also vielleicht...
Das ist ja gar kein Brett.
Ja, vielleicht ist es ganz gut, wenn wir das mal ein bisschen eingrenzen.
Ja,
was sind mal Brettspiele überhaupt?
Ja.
Fakt ist, wir haben keinen vernünftigen Begriff dafür. Mhm. Weil jeder Begriff ist falsch. Brettspiele... Okay. Sagst du ganz richtig, Memory hat doch nur Karten, ist kein Brettspiel. Gesellschaftsspiele, da denken manche Leute an Ringelpiez mit Anfassen.
Ja.
Was gibt es noch für Begriffe? Es gibt das Autorenspiel mittlerweile. Mhm. Das grenzt das dann eben auf Spiele, die von einem Autor, also wir nennen uns eigentlich Spieleautoren. Ich sage gerne Spieleentwickler, das herkömmliche Wort ist Spieleerfinder.
Mhm.
Also ich möchte es mal umreißen. Brettspiele sind Spiele, meistens Spiele, die in einer Box geliefert werden, wo ich zum Beispiel ein Brett habe, wo ich Karten habe, wo ich miteinander kommuniziere, wo ich ein festes Regelwerk habe. Was schließt es jetzt denn nicht mit ein? Also so ein Twister, das kennen vielleicht auch einige, das ist so eine Matte, auf der man rumhüpft und das, was würfelt, das ist so ein Grenzbereich.
Weil es auch mehr um körperliche Aktivität geht und nicht so sehr ums Hirn.
Genau. Wobei, nein, das ist gar nicht unbedingt so zu sagen. Es gibt auch Brettspiele, die als solche bezeichnet werden können, wo es dann auch bloß um Aktivität geht, wo man in die Mitte klatschen muss mit einer Hand. Oder es gibt Eiertanz, da klemmst du dir so Eier unter die Achseln und musst um den Tisch laufen und so. Oh. Irgendwie sind das auch Brettspiele. Im Grunde es ist so fuzzy an den Rändern,
also was Brettspiele sind. Eier sich unter den Arm zu klemmen, da muss man ja sicher keine Box für kaufen.
Doch, und zwar eine Eierbox.
Wo dann
da
Eier
sind
drin?
Die Eier drin. Das sind so Gummieier und ein Holzei.
Ah.
Und dann läufst du um den Tisch.
Okay, was die alles gibt. Ja,
man muss halt so Aktionen.
Man hat so den Eindruck, dass die Fantasie mancher Leute doch erhebliche Nachhilfe braucht manchmal, um sich irgendwie zu amüsieren.
Du meinst, man Leute, die sich nicht amüsieren können, die brauchen ein Brettspiel dafür. War das so in die Stoßrichtung?
Ja, gedacht? Ja, ich tappe da ein wenig im Dunkeln. Ja. Also ich selber habe natürlich auch Spiele gespielt, wie man immer sie jetzt auch nennen mag. Bei vielen dann auch wieder die Lust verloren. Aber manches finde ich einfach so albern und frage mich dann immer, wen denn das überhaupt dann noch begeistern kann, beziehungsweise stelle fest, dass diese Spiele selbst so wenig eigentlich. Ja, es sind teilweise einfach nur so ein paar Hilfsmittel in Plastik, ja, die man dann irgendwie bewegt. Und das soll dann irgendwie so ein Spiel sein. Ich würde mich davon nicht besonders unterhalten fühlen.
Also da hast du, sieht man dieses klassische Dilemma der Brettspielszene. Du hast genau dieses Bild, was eigentlich fast alle Menschen von Spielen haben. Das ist dieses 70er Jahre Hasbro-Bild.
Ja.
Plastikgedöns kommt auf den Tisch und dann wird halt irgendwas da, so ein Nilpferd kann dann den Mund aufmachen und dann fallen da Kugeln rein. Die Sache ist die Brettspiele haben in den letzten 30 Jahren eine unglaubliche Entwicklung gemacht.
Mhm.
Eigentlich verrückt, weil Brettspiele gibt es seit Urzeiten. Also
würdest du jetzt eigentlich sowas wie Schach eigentlich auch als Brettspiel bezeichnen?
Ja, also Schach ist definitiv ein Brettspiel.
Naja.
Würde auf dem Markt vielleicht nicht so große Chancen haben oder eher eine Nische besetzen, weil es sehr, sehr schwierig ist, Schach gut zu spielen.
Ja, weil das Regelwerk sozusagen schwierig zu erarbeiten ist.
Zum Beispiel, ich habe mich mit Schach auch kaum beschäftigt. Ich würde da wahrscheinlich Schwachsinn erzählen. Ich kenne nicht mal alle Regeln, wie die Rochade da funktioniert. Weiß ganz ich nicht. Das sind aber Klassiker, also klassische Brettspiele.
Ja, und so Halma und irgendwie, was nicht alles gibt hier, Dame, Mühle.
Ja, und es gibt ja auch viele traditionelle Spiele. Also in jedem Land gibt es eigentlich traditionelle Spiele oder in jeder Region. Ob das jetzt Doppelkopf ist oder in Spanien Mus spielt man da oder Go oder Mahjong in den asiatischen Ländern. Also jeder hat so traditionelle Spiele. Also Spiele sind tief verwurzelt in der Gesellschaft, aber es gibt nur sehr, sehr wenige und sehr, sehr wenige Klassiker. Die Entwicklung, dass es viele neue Spiele gibt, die hat eigentlich erst im letzten Jahrhundert begonnen. Hat natürlich auch was mit den Druckmethoden und so weiter zu tun, dass man die erst dann produzieren konnte. Aber mittlerweile gibt es eine wirklich große Bandbreite an verschiedenen Spielen. Und die sind wesentlich anspruchsvoller als das, was man eben so gemeinhin kennt, was man im Supermarkt kaufen kann. Mhm. Und nicht nur anspruchsvoller, es gibt auch eine wahnsinnige Bandbreite. Es geht nämlich von dem Aktionsspiel, wo ich einfach auf den Tisch klatschen muss, über das kreative Spiel, wo ich vielleicht was malen kann, über das Quizspiel, wo ich was wissen muss, über das Strategiespiel, wo ich eben versuchen muss, möglichst gut meine Ressourcen einzusetzen, über das Deduktionsspiel, wo ich mir eben was erschließen muss. Also es gibt eine wahnsinnige Bandbreite. Und das sieht man vielleicht auch daran, im Gegensatz zum Buchbereich ist es natürlich lächerlich, aber für den Spielebereich, das verblüfft dann doch viele, dass 400 bis 500 Spiele im Jahr erscheinen.
Neue Spiele?
Neue Brettspiele. Und das kann natürlich keiner mehr spielen. Und vor ein paar Jahren, war es eben so gut wie möglich, auch den aktuellen Jahrgang eben durchzuzocken.
Was heißt das, das kann keiner mehr spielen? Also es kann ja, nicht einer alle spielen.
Ja, nein, genau.
Ja, gut, das
genau.
Ist klar.
Das war früher aber so. Also man konnte sich einen guten Überblick über den Jahrgang verschaffen, als ich angefangen habe.
Verstehe. Wann hast du denn angefangen?
Also mein erstes Brettspiel, beziehungsweise das war ein Kartenspiel, entwickelt und veröffentlicht habe ich 1997.
Mhm. 13 Jahre her. Also Kartenspiele, können wir gleich noch hinzufügen, fallen bei dir also sozusagen auch unter Brettspiele?
Ja, im erweiterten Sinne eben, weil es keinen vernünftigen Begriff dafür gibt.
Okay.
Also der wirklich alles umfasst. Es gegenüber anderen Spielen wie Sport oder Computerspielen eben abgrenzt.
Warum sagt man nicht Tischspiele? Findet es nicht meistens auf dem Tisch statt oder um einen Tisch herum?
Doch, der Tisch ist oft ein zentrales Element. Aber du wirst immer Ausnahmen finden, egal worum es geht.
Ja, stimmt.
Du hast halt nicht dieses eine Medium, wo es stattfindet, wie das.
Ja, ich grübel gerade, ob es nicht vielleicht doch irgendwie so einen Begriff gibt, mit dem man das so einfangen kann.
Brauchen wir noch. Also die Wikipedia kennt auch noch keinen.
Mhm. Aber es gibt da einen Artikel Brettspiele.
Es gibt einen Artikel Brettspiele, es gibt einen Artikel Autorenspiele. Autorenspiele, wie gesagt, liegen halt ein bisschen analog zum Autorenfilm den Schwerpunkt auf den Entwickler des Spiels.
Mhm. Wie beim Film.
Ja, genau. Bloß bei einem Film sind natürlich meistens mehr Leute beteiligt als bei einem Brettspiel. Mhm. Das ist das Schöne dran. Das Brettspiel kannst du erstmal im kleinen Kämmerlein erfinden. Und was man investieren muss, ist zunächst sehr, sehr gering. Das heißt also, do it yourself. Du brauchst eigentlich nichts als eine Dusche, wo du drunter stehen kannst und drüber nachdenken.
Das ist wie beim Programmieren eigentlich ein bisschen, ne?
Also Duschen ist eine sehr gute Methode, um Brettspiele zu erfinden. Der öffentliche Nahverkehr ist alles wesentlich schwieriger geworden durch die mobilen Geräte, die einen ablenken. Hm. Früher hatte man so viel tote Zeit, das war unglaublich schön, die damit zu verbringen, über ein Spiel nachzudenken.
Das stimmt. Scheiß iPhone.
Ja.
Das kann einen von, das hält einen vom Programmieren und vom Spielerfinden ab. Was ist denn, ich meine, was schätzt du denn so persönlich an einem Spiel? Ich meine, was sind denn so, vielleicht kannst du ja auch mal so ein paar Games nennen, die jetzt nicht nur so erfolgreich waren, sondern die jetzt bei dir so besonders verfangen haben. Weil irgendwas muss es ja gegeben haben, was du jetzt auch besonders gemocht hast, weil sonst, unterstelle ich mal, hättest du dich diesem Genre ja nie genähert. Oder war das jetzt einfach nur der Frust, dass ja alles scheiße und doof ist? Und
ja, es war so eine Mischung. Machen. Also ich habe sowas wie Risiko sehr gerne gespielt,
Aber also Risiko ist dieses Weltkarte, Armeen, ja, genau. Relativ brutal eigentlich so, wir übernehmen den Kontinent, lalala. Und dann muss
und
man
Australien
so
ist ganz super als Kontinent, weil das so abgeschieden gelegen ist, da kann man nicht so leicht angreifen und so weiter.
Aha, okay.
Ja, aber irgendwie dachte ich immer, das irgendwas stimmt doch da noch nicht. Und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass es dann doch vielleicht schon Spiele gibt, wo es stimmt. Also habe ich angefangen, da selber dran rumzubasteln.
Was hat dich denn gestört? Also was hat denn nicht gestimmt?
Die waren so unausgewogen. Also Monopoly zum Beispiel ist unglaublich zäh irgendwann. Ich meine, da geht es ja darum, dass du die anderen in Ruin fährst.
Ja.
Das heißt, irgendwann krebst du halt da am Boden und der andere hat das ganze Geld und hat seinen Spaß an dem Spiel dadurch, dass er dir zuschauen kann, wie du eben pleite gehst. Die waren oft auch mir zu glücksbestimmt. Ich wollte mehr Entscheidungen treffen, die sich auch irgendwie auswirken.
Also Glück, so Ereigniskarten, genau, also diese ganzen Sachen mit.
Genau, der Prototyp des Spiels damals war würfeln, laufen mit einer Spielfigur und ein Ereignis ausführen.
Ja.
Das Witzige ist, ich habe mein erstes Spiel, wo überhaupt Würfel vorkommen, vorletztes Jahr gemacht. In allen anderen Spielen gibt es überhaupt keine Würfel. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man denkt, wenn man so an Brettspiele denkt.
Ja.
Also die Spiele haben sich sehr, sehr entwickelt und zwar genau in die Richtung, die mich interessiert, nämlich
weg mit dem Zufall.
Ja, wenn man den gut einsetzt, ist der Zufall
okay,
schon
also
auch wichtig.
Okay, also zumindest nicht mehr dominiert, nicht durch den Zufall dominiert.
Genau, du hast einfach eine kleine Welt, die du da aus dieser Schachtel rausholst, in der du dich bewegen kannst.
Mhm.
Nach bestimmten Regeln.
Mhm.
Und die Anforderung an ein gutes Spiel ist, die Regeln müssen möglichst einfach sein, aber die Welt trotzdem sehr vielfältig.
Ja.
Wenn man jetzt mal vielleicht ein bisschen näher argumentieren will an den Hörern deines Podcasts, dann nehmen wir mal Twitter als Beispiel. Twitter wäre so eine Welt. Da hast du 3-4 Regeln, was du machen kannst, aber was du dann im Endeffekt damit machst, das ist halt unglaublich groß. Ja? Und so funktioniert auch ein gutes Brettspiel. Du legst eigentlich wenig fest, was die Spieler machen müssen, sondern du bietest ihnen nur einen Handlungsrahmen, der schöne Effekte hat.
Ich würde jetzt mal gar nicht unterstellen, dass die Leute, die das jetzt hier hören und nicht...
dass die Twitter kennen.
Ja, nee, ja, einmal das so, ne? Aber das Spiele, ich meine, sagen wir mal jetzt auch in der Computer geprägten Jugendkultur, da brauche ich nur in meine eigene Geschichte zurückzublicken, spielen ja auch Rollenspiele eine große Rolle, im wahrsten Sinne des Wortes. Und für die gilt ja genau das, was du auch gesagt hast. Man hat da eine Welt, die hat eben einen bestimmten Satz an Regeln, der, gerade wenn er sehr einfach gehalten ist, sehr erfolgreich ist. Also von mir ist so eine Unterstellung, dass irgendwie Rollenspiele besonders dann gut greifen, wenn das Regelwerk überschaubar ist und sich daraus dann eben genug übergibt. Das leite ich jetzt einfach davon ab, dass ich selber mal, wir haben selber irgendwie mal unsere Regelwerke da ausgebaut und die wurden dann immer komplizierter, bis es dann irgendwann alles so unspielbar war. Das ist der einzige Nebeneffekt von dem ganzen Regelschreiben war, dass ich mal ordentlich Deutsch gelernt habe. So, also in der Schrift. Aber trotzdem, das ist ja eigentlich dasselbe Faszinosum an der Stelle.
Ja, und Brettspiele sind da eben an der Stelle, was jetzt zum Beispiel die Einfachheit der Regeln angeht, die sind vielleicht jetzt noch da, wo die Computerspiele ganz am Anfang waren. Und zwar im positiven Sinne. Das heißt, du hast ganz begrenzte Ressourcen und musst damit möglichst viel rausholen. Du hast keine Recheneinheit da drin, die dir komplizierte Dinge abnehmen kann. Das heißt, die Regeln müssen so gestaltet sein, dass sie einfach genug sind, dass sie verstanden werden von den Spielern. Das heißt, der Schwerpunkt liegt natürlich dann auch auf der Originalität. Darauf wirklich ein System zu schaffen, was an sich schon toll ist. Da geht es nicht um die Schauwerte. Ein Spiel verkauft sich nicht bloß, weil die Grafik toll ist. Das wird nicht funktionieren, ein Brettspiel. Das heißt, diese Reduktion und die Einschränkung, die du hast als Spieleautor, wirkt sich auf die Spiele sehr positiv aus. Weil du wirklich alles so weit runterbrechen musst, wie es geht.
Was ist denn so der, also meine, bei dem, was dir jetzt gefallen hat oder nicht, meine, welche Art von Kick hast du denn sozusagen erwartet? Oder welcher Kick hat nicht eingesetzt, sodass du dann dazu übergegangen bist, selber Spiele entwickeln zu wollen? Was ist der Reiz während des Spiels, dem du dich ausgesetzt sehen möchtest, und was ist der Reiz, dem du andere Leute ausgesetzt sehen möchtest, wenn sie sich damit beschäftigen?
Also viele Spiele waren sehr reizvoll am Anfang des Spiels und liefen dann auseinander, weil einer der Spieler einfach zu mächtig geworden ist. Und wenn du einen übermächtigen Spieler im Spiel hast, dann macht es nicht mehr so viel Spaß. Ja. Du hast das Gefühl, du kannst einfach nichts mehr machen.
Das ist ja wahrscheinlich auch, warum die anderen dann so viel mit den Würfeln und dem Zufall gearbeitet haben, weil es dann...
Um das irgendwie auszugleichen.
Um jedem immer wieder die Möglichkeit zu geben, reinzukommen oder auch nicht.
Ja, also im Grunde kann man das gut vergleichen mit der Marktwirtschaft. Ist auch ein Spielsystem, macht am Anfang viel Spaß, wenn das Einkommen relativ gleich verteilt ist. Mit der Dauer aber häufen sich die Effekte, dass das Einkommen so unterschiedlich verteilt ist, dass einzelne Teilnehmer an dem Spiel einfach keinen Spaß mehr haben und keinen Bock mehr haben. Bei der Marktwirtschaft kann man dann sagen, okay, ihr müsst es halt jetzt weiterspielen. Bei einem Brettspiel sagen die halt, ja, wir legen die Schachtel weg. Ich nehme mir ein anderes Spiel. Hm. Was einen netten Effekt hatte, was die Entwicklung der Brettspiele anging, weil wir mussten tatsächlich schauen, Systeme zu finden, also auch Marktsysteme, die funktionieren und Spaß machen und auch noch begreiflich sind. Also nicht mit 800 Regeln, wie das in Gesetzen so ist, sondern wirklich alles so runterbrechen, dass wir viel Effekt haben mit ganz wenig Einsatz sozusagen.
Und sehr viel Zufriedenheit bei allen Beteiligten.
Und sehr viel Zufriedenheit, weil bei 500 Spielen, da greift man sich natürlich nur die raus, die einem wirklich gefallen. Mhm. Und ja, das finde ich eigentlich auch einen sehr, sehr spannenden Aspekt an Brettspielen, dass wir sozusagen Feldforschung betreiben, was soziale Interaktion angeht, in Regelsystemen.
Also ich erinnere mich, es gab ein Spiel, was ich sehr gerne gespielt habe und was viele dieser Kriterien, die du gerade genannt hast, für mich auch erfüllt hat. Das war Hase und Igel. Mhm. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das überhaupt rauskam.
Wann es rauskam, ich glaube, da gab es mehrere Ausgaben. Das wurde auf jeden Fall 1979 zum Spiel des Jahres gewählt, zum allerersten Spiel des Jahres überhaupt. Mhm. Und war auch eins, ja, vielleicht sage ich jetzt da zu viel, aber war auch eins dieser ersten Spiele, die so in diese Richtung des Runden gingen. Also die wirklich dann funktioniert haben.
Ja, aber ich meine, da gab es keinen Würfel, ne? Man musste da irgendwie mit
bis seinem... Bis auf die Klassiker, da sowieso schon immer. Also ein Schach funktioniert auch.
Ja, genau, richtig. Genau. Schach hat auch keinen Würfel, das ist auch gut so. Aber bei Hase und Igel war vieles von dem drin, so, ne? Also alles wurde eigentlich von der eigenen Strategie dominiert, so. Man wusste, wenn man da gegenüber den anderen sich einen Vorteil erarbeitet hatte, dass das eigentlich von einem selbst abhingen. Und das hatte wiederum auf mich einen extrem großen Reiz.
Genau, und da bewegen wir uns in einem sehr schmalen, auf einem sehr schmalen Grat. Denn wir brauchen dieses Spannungsfeld, dass mir alle Möglichkeiten offen stehen in einem Spiel. Das ist aber, dass ich also sozusagen viel tun kann, dass es aber nicht auseinanderläuft, also divergiert, sondern dass das Spiel fokussiert bleibt, dass die Spieler untereinander nicht zu sehr sich trennen, was die Möglichkeiten gibt, angeht. Also dass die Spannung sozusagen von Anfang bis Ende gehalten wird im Spiel, sodass ich, selbst wenn ich hinten liege, am Ende noch das Gefühl habe, es hat irgendeinen Sinn, hier weiterzumachen.
Ja.
Sonst gebe ich ja auf.
Ja.
Dass die Glücksfaktoren da sind, aber nicht zu übermächtig sind. Also dass ich das Gefühl habe, ich habe mein Schicksal in der Hand, aber vielleicht ist mir ja auch das Glück hold und gibt mir nochmal den entscheidenden Push. Also es ist wirklich gar nicht so einfach, ein Spiel so zu designen, dass die Leute sich frei fühlen, weil sie begeben sich freiwillig in ein Regelsystem von willkürlichen Regeln, die sie akzeptieren müssen, was erstmal einengt. Aber dieses Regelsystem muss ihnen eigentlich die Freiheit geben, sich zu entfalten. Und das ist der Grund, warum ich denke, dass Brettspiele eigentlich auch eine große Bedeutung haben gesellschaftlich, weil sie viele Fragen tangieren, die wichtig sind. Wie gestalten wir eben unsere Gesetze, dass die Leute sich frei fühlen, dass sie akzeptieren, freiwillig. Und dass trotzdem ein System rauskommt, was funktioniert. Denn Wettbewerb ist in Spielen unglaublich wichtig. Das heißt also, dass ich besser sein kann als du. Mhm. Ja? Aber trotzdem wird der Verlierer nicht ausgeschlossen.
Ja, und es muss ja auch so ein ausgleichendes Moment geben. Ich meine, wenn man jetzt gerade in so einem Strategiespiel ist, was mich dann immer frustriert, ist natürlich, wenn man mit Leuten zusammenspielt, die das dann einfach ganz toll können, weil sie einfach die kombinatorische Gabe haben, die eben meine Fähigkeiten in dem Moment übersteigt, dann tendiert man ja auch schnell dazu zu sagen, bist mir irgendwie zu klug, ich gehe lieber mit den doofen Fußball spielen. So, es gibt auch diesen Effekt, dass solche Spiele ja auch so einen Ausgleich schaffen. Ich meine, an der Stelle ist der Würfel oder was weiß ich, die Ereigniskarte natürlich auch so ein ausgleichendes Moment, ja, dass sozusagen auch dieses, selbst wenn man eigentlich im Vorteil ist, kann man eben auch immer noch scheitern.
Ja, also es gibt viele Elemente, die da ganz bewusst reingetragen werden, die eben solchen Ausgleich ermöglichen. Es gibt aber eine Bandbreite von Spielen. Es gibt natürlich auch Spiele, die du hinstellen kannst, die kann dann jemand, der nicht viel spielt, einfach nicht spielen mit jemandem, der viel spielt.
Ja.
Aber dafür gibt es eben die Bandbreite.
Ja, okay.
Und die wirklich erfolgreichen Sachen, wenn man jetzt zum Beispiel Siedler von Catan nimmt oder Carcassonne, die haben eben beide Elemente drin. Carcassonne hat den Würfel drin und, Siedler von Catan hat den Würfel drin und Carcassonne hat eben den Zufall des Plättchenziehens.
Kannst du mal
ein bisschen erklären, was es ist?
Oder? Genau, also eigentlich wollte ich gerade fragen, dass du mal ein paar Beispiele nennst für Spiele, wo diese Elemente, die du beschreibst, die man jetzt sozusagen ausgewogen entwickeln sollte, wo das auch gut umgesetzt ist, sind das Beispiele dafür?
Das sind gute Beispiele dafür.
Erklär doch mal, was Siedler von Catan.
Also die Siedler von Catan ist wahrscheinlich von den modernen Spielen das, was jeder kennt.
Ich kenn's nicht.
Nein, du kennst es nicht?
Nee, Entschuldigung.
Okay, gut. Die Siedler von Catan, du besiedelst eine Insel, du tauscht Rohstoffe, also erstmal kannst du...
Also was hat man? Man hat so ein Brett auf dem Tisch dann?
Man hat ein flexibles Brett, das war damals eine große Neuerung in dem normalen Brettspielbereich, dass das Brett jedes Mal anders ist. Du setzt es aus so Hexfeldern zusammen.
Also hexagonal.
Genau.
Okay.
Jedes Hexfeld hat einen Rohstoff, zum Beispiel ein Wald gibt Holz und eine Erzmine gibt Erz.
Ja.
Also ein Gebirge gibt Erz. Und du kannst dort eben Siedlungen bauen und Städte bauen und bekommst über den Würfel gesteuert Rohstoffe, da wo du dran bist. Wenn du am Wald stehst, kriegst du Holz.
Mhm.
Dann gibt es ein Element, das man mit den anderen Mitspielern tauschen kann. Und im Nachhinein benutzt du dann diese Rohstoffe dafür.
Was meinst du, es gibt ein Element?
Also es gibt so eine Phase.
Man kann
im
tauschen.
Spiel, im Spiel gibt es, also jeder Spielzug besteht aus Phasen. Ich würfel erst, dann bekomme ich Rohstoffe oder alle bekommen Rohstoffe.
Mhm.
Dann kommt die Handelsphase, das heißt, ich kann mit den anderen tauschen.
Mhm.
Und als letztes kommt die Bauphase. Bei der Bauphase kann ich Straßen bauen, Siedlungen und
je nachdem, was meine Rohstoffe hergeben sozusagen.
Genau, und Städte. Um mit den Rohstoffen kannst du die bauen, um eben wieder mehr Rohstoffe zu kriegen. Und so entsteht eben so eine Stadt. Und dieses Würfeln, da gibt es halt einen besonderen Mechanismus. Wenn ich eine 7 würfle, dann kommt der Räuber und nimmt den anderen Karten weg.
Mhm.
Kann ich den irgendwo hinsetzen die anderen verlieren Karten. Und das ist eben zum Beispiel so ein Zufallselement, was ausgleichend wirkt, weil man dann eben gezielt gegen den Führenden spielt und sagt, okay, ich stelle den Räuber zu dir, dann kriegst du da keine Rohstoffe mehr. Das habe ich jetzt nicht erklärt. Da, wo der Räuber steht, da gibt es keine Rohstoffe, weil der nimmt die für sich.
Okay.
Und bei Carcassonne bauen wir so eine Stadt auf aus Plättchen und können unsere Figuren setzen. Die können dann ein Bauer sein und die Wiese bewirtschaften oder in der Stadt die Stadt bewirtschaften oder eine Straße, dort Zoll verlangen. Und dafür gibt es immer Punkte. Wenn ich dann eine schöne Stadt gebaut habe, dann kriegt der in der Stadt steht, eben Punkte dafür.
Mhm.
Und da ist das ausgleichende Element der Kartenstapel. Ich weiß nicht, welche Karten kommen. Und da kann ich eben Glück haben oder nicht Glück haben.
Mhm.
Oh, ich kann jetzt meine Stadt fertig bauen. Oder oh, das ist jetzt ein Plättchen, was ich nicht so gut benötige.
Ja.
Nicht so sehr benötige.
Die waren auch recht erfolgreich, die beiden.
Die waren sehr erfolgreich, also millionenfach verkauft. auch ins Ausland. Das erscheint dann als Lizenz in anderen Ländern. Man muss aber dazu sagen, Deutschland ist der größte Brettspielmarkt weltweit momentan.
Das heißt, also Deutschland wird so viel verkauft, gemacht, gespielt.
Bitte?
Also was heißt größer Markt? Also es wird am meisten gekauft.
Ja.
Man könnte auch sagen, es wird am meisten gespielt. Warum?
Das ist eine schöne Frage. Wird da am meisten gespielt, wo am Weiß meisten gekauft wird? Spiele sind schon Geschenkartikel meistens und viele werden nicht gespielt.
Okay.
Aber ich denke schon, dass in Deutschland dann auch am meisten gespielt wird.
Warum?
Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht hat es mit der Entwicklung des Spiel des Jahres zu tun. Also wir hatten eben seit 1979 diesen Preis Spiel des Jahres. Das ist so wie der Oscar für Spiele.
Ja.
Also jedes Jahr bekommt ein Spiel diesen Preis verliehen. Und die Leute haben das dann so als Qualitätssiegel anerkannt und eben dieses Spiel gekauft. Und das Spiel des Jahres verkauft sich etwa 20 Mal so viel wie ein normales Spiel.
Wow.
Und,
da wird es ja schon heiß hergehen in der Jury, wenn da...
Ja, also natürlich...
Also wer entscheidet darüber?
Das sind immer so ein Dutzend ungefähr Journalisten, die über Spiele schreiben.
Ah, okay. Mhm.
Also das ist die Voraussetzung. Die kriegen jetzt persönlich kein Geld dafür, sondern auf diesen Preisspiel des Jahres wird eine Lizenz gezahlt. Also das heißt, der Verlag bezahlt eine Lizenz an die Jury, damit er denn dieses Signet auf die Schachtel drucken darf.
Ja.
Und die
daraus finanziert sich dann sozusagen die Preisvergabe.
Genau. Und hat sich eben relativ schnell etabliert. Und wenn du ein Spiel im Jahr kaufst, dann kaufst du meistens das Spiel des Jahres. Auch wenn es natürlich nicht immer das beste Spiel ist, weil was ist das Beste?
Ja, aber hast du eine Vermutung, warum jetzt in Deutschland das Thema so groß ist? Vielleicht kannst du das ja an dir selber festmachen. Was ist denn so kulturell da?
Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo es zum guten Ton gehörte, mit den Kindern Brettspiele zu spielen. Ich weiß nicht genau, ob
welche das... Welche Zeit ist das?
Ja, ich
Baujahr?
Bin 77 geboren.
Okay.
Und da war das einfach so. Ich weiß nicht, ob das mit den 68ern zu tun hat oder mit diesem... Vielleicht auch was...
Ich bin 10 Jahre älter, da war es eigentlich... Ja, ich weiß nicht, guter Ton ist jetzt vielleicht nicht das Wort, was ich rausgeholt hätte, aber es war schon üblich.
Und ich kann man machte das einfach so, wie man Kindern Bücher vorliest.
Ja, dieses Spiel des Jahres, das war irgendwie, weiß ich nicht, das hat sehr schnell den Weg in die Öffentlichkeit gefunden, ganz komisch.
Also es gehörte einfach dazu, wenn ich jetzt so eine Liste habe, Babywindeln, dann in den Kindergarten schicken, Spiele mit ihm spielen.
Ja.
Also das ist
aber warum? Warum? Warum nicht irgendwas anderes? Und was machen die anderen Länder? Also warum? Was ist an unserem Kulturraum? Das ist es irgendwie ist es dieses um den Tisch herum sitzen und im Spiel vereint Familie feiern? Oder ist es die Herausforderung? Oder ist es der Hang zur Strategie? Oder ist es irgendwie die Liebe zu Regeln?
Ja, kann
es das sein, irgendwie, dass wir so Gesetzes- und Regel verliebt sind, dass dieses spielerische mit Gesetzen spielen hier auch so gut Fuß fasst?
Ich weiß nicht.
Die Ordnungsliebe?
Es ist ganz komisch, aber wenn ich mich so an die Werbung in den 80er Jahren erinnere, wenn da die Mutter mit ihren Kindern sich an den Tisch gesetzt hat und dem Vater dann Essen gebracht hat und dann noch hier ihr Waschmittel auf den Tisch gestellt hat und ihre Hände in irgendwas gebadet, da passt einfach ein Brettspiel wie die Faust aufs Auge dazu, finde ich. Diese Situation, dieses Familie und jetzt noch ein heiteres Brettspiel. Also das ist, ich finde das schon sehr deutsch.
Ja, aber es klingt ja so ein bisschen abfällig. Ich meine, es muss ja auch irgendeinen positiven Effekt haben. Ich meine, Leute müssen ja irgendwas auch mögen, wenn sie das irgendwie tun. Das ist ja nicht nur so wegen der Werbung oder weil alle anderes machen.
Ich glaube, es gibt viele Eltern, die das als Pflicht empfunden haben damals. Und nicht, weil ihnen das besonders Spaß gemacht hat, sondern es gehörte zur Erziehung. Den Spaß haben eigentlich die Studenten am Brettspiel.
Gibt es ja noch andere Länder, wo es zumindest so halbwegs populär ist?
Also durch das Internet lustigerweise hat eine große Popularisierungswelle begonnen. Also in Holland ist das Brettspiel sehr populär geworden und in Amerika. Mhm. Amerika merkt man es ganz, ganz doll, weil da die Verkaufszahlen hochgegangen sind. Da gab es genug Spieler, die Brettspiele spielen wollten. Die war nur überall verstreut in Amerika. Und Amerika ist groß.
Ja.
Das heißt, die Masse ist da jetzt auch sehr groß, weil die halt viel mehr Einwohner haben. Aber die konnten sich nicht austauschen. Mhm. Und da ist ein interessanter Effekt entstanden, als diese Qualität der Brettspiele in Deutschland so sich verbessert hat. Das war so um diese Siedlerzeit rum, als Siedler 95 rausgekommen ist. Also ein bisschen vorher hat das schon angefangen. Da gab es einen findigen Verleger in Amerika, der hat gesagt, okay, ich fahre jetzt nach Deutschland und hole mir die Lizenzen für und publiziere die Spiele in Amerika. Und dann hat er sich die ganzen Perlen rausgepickt, die es in Deutschland gab und hat die besten Sachen in Amerika veröffentlicht. Rio Grande ist das gewesen. Und das ist natürlich toll, wenn du das Feinste vom Feinsten kriegst. Das ist ja ein bisschen so wie hier die amerikanischen Serien. In Amerika gibt es ja viel mehr Serien. Mhm. Der ganze Schrott kommt ja hier gar nicht an, sondern die tollsten Sachen.
Mhm.
Und so ging das andersrum. Und über das Internet hat sich das dann halt rumgesprochen, sodass in der amerikanischen Brettspielszene der Begriff German Games als Markenqualität aus Deutschland irgendwann sich eingebürgert hat.
Verstehe, so wie Autos.
Ja. Und da ist ganz interessant, dass jedes Land doch einen anderen Blick auf Spiele hat.
Ja.
Also die Amis haben auch, die German Games gelten als sehr analytisch. Also da geht es eher um den Mechanismus als ums Thema. Oft wird dann so ein Thema drauf geklatscht.
Ja. Oh,
wir spielen jetzt in Indien, hat aber mit Indien gar nichts zu tun. Ob ich jetzt da meine Spielfigur zwei Felder nach rechts bewege, was ist daran Indien? Das interessiert da meistens nicht. Und die Amerikaner kamen eher so von diesem Ereignisorientierten. Also eben auch diese Ereigniskarten und so. Und
da gibt es dann World Cup, Mensch, ärgere dich nicht.
Ja, oder ich weiß nicht. Da gibt es halt auch so Spiele wie Munchkin, wo du dann in so ein Dungeon gehst und Monster abschlachtest. Also es ist so eine Satire auf diese Monster D&D. Spiele.
Ja,
da geht es dann mehr um diesen Fun. Und die Franzosen spielen auch nochmal ein bisschen anders. Die haben dann gern auch mal ein bisschen Spaß und Bewegung so drin. Die Deutschen spielen, glaube ich, am ernstesten von den.
Mhm. Echt, die Franzosen müssen hampeln? Oder was?
Steigen ja, oder auch diese kommunikativen Spiele kommen da sehr gut an.
Was würdest du als ein kommunikatives Spiel bezeichnen, wo man so sich so
fragen wo ich dann stellen? Zeichnen muss zum Beispiel oder was erraten, was der andere macht. Und am nettesten ist eigentlich Italien. Da sage ich immer, da gibt es mehr Spieleentwickler als Spieler. Es gibt unglaublich viele Italiener, die Spiele entwickeln und interessante Spiele auch entwickeln, aber wenig Abnahme. Gerade so in die südlichen Länder oder da, wo es warm ist, wird halt weniger Brett gespielt. Mhm. Weil man sich eher draußen aufhält.
Also das Brettspiel ist schon, kann man sagen, ein deutsches Phänomen. Also ist es jetzt nur Deutschland oder gilt das genauso für Österreich?
Also für Österreich gilt es auch noch sehr. Die haben eine relativ aktive Spieleszene. Schweiz ist halt dreigeteilt durch die Sprache.
Klar.
Da ist es nicht mehr ganz so viel. Aber vor 10 Jahren hätte ich das sofort unterstrichen. Das ist ein deutsches Phänomen. Es hat sich viel getan. Es gibt nämlich mittlerweile sehr, sehr viele ausländische Publisher, also Verlage.
Ja.
Dadurch, dass die Produktionstechnik sich weiterentwickelt hat, die sehr, sehr klein sind, aber eine unglaubliche Menge produzieren. Wir haben halt jetzt mittlerweile den großen Vorteil, dass die Produktion ausgelagert werden konnte. Es gibt so ein, zwei Anbieter, die eben, da kannst du hingehen und sagen, ich will dieses Spiel produzieren. Ich brauche das und das und das Material. Also meistens Standardmaterial. Standardmaterial sind Holzfiguren und Spielkarten und Stanzbögen, also so Pappteile.
Ja.
Und da kannst du hingehen und sagst, produzier mir das in der Auflage und dann kriegst du das einfach fertig geliefert.
Weil die einfach entsprechende Maschinen haben, die man
genau, die sind spezialisiert, sozusagen outgesourced. Also die wenigsten Verlage produzieren selber mittlerweile.
Mhm.
Aber das kann halt auch, das kannst auch du machen, wenn du Lust hast und das Geld dafür hast.
Ja.
Und insofern.
Auch so in einzelnen Auflagen, ist das dann irgendwie auch schon bezahlbar?
Wie viel?
Na, wenn man jetzt so nur wenige Auflagen.
Also macht, so ab 3000
3000? Ja, das ist schon eine Menge, ne?
So ab 3000 Stück.
Aber so jetzt so als Weihnachtsgeschenk für den erweiterten Familienkreis?
Das lohnt sich so nicht. Dann lieber basteln.
Okay. Oder man kennt jemanden, der einen Lasercutter hat, ne?
Ja.
Das sind Hackerspaces da.
So ein Makerbot ist da sicherlich auch ganz cool.
Ja, fürs dann könnte man sich die Spielsteine bauen und dann mit dem Lasercutter macht man sich dann so die Brettelemente.
Ja.
Das wäre ja glatt nochmal.
Also wir haben ja auch so einen kleinen Kreis gebildet unter den Spieleentwicklern, der heißt die Büroartikelfetischisten, weil wir irgendwann festgestellt haben, wir gehen in einen Büroartikelladen rein und es ist das Himmelreich und da gibt es dann eine Eckenstanze, wo man dann die Karten abrunden kann mit und irgendwelche, was weiß ich, Papierschneidegeräte und alles Mögliche. Also es ist wirklich herrlich. Und ich träume ja immer noch davon, ich setze mich an den Computer und sag, bitte druck mir das so aus, schneid mir das so aus, bekleb mir das so. Weil persönlich, ich hasse das Basteln beim Brettspielen. Und das ist halt nötig.
Mhm.
Du musst das tun.
Warum muss man? Ich meine, gut, kommt ja aufs Spiel an. Ne?
Ja, du musst ja einen echten Prototypen schaffen, sozusagen, ja, den man dann auch spielen kann. Und weil der fällt nicht vom Himmel.
Das heißt, du bist mehr so der Mann fürs Regelwerk, aber
ich bin mehr der Mann fürs Regeln,
Bauen.
Fürs Bauen nicht. Bei der Illustration bin ich dann wieder dabei. Also ich illustriere auch schon lange Brettspiele, aber ja, nicht das Basteln. Das finde ich anstrengend.
Ist das für dich eigentlich ein Beruf oder Hobby oder wo ist das angesiedelt?
Also es war für mich immer Beruf, aber da ich auch immer mehrere Berufe hatte, schon allein Illustration und Brettspiele, läuft es nicht als einziges bei mir.
Okay.
Aber es ist auf jeden Fall ein Beruf und wenn man sich mehr damit beschäftigen würde, also das ist halt schwierig. Ich würde es gerne, aber ich habe meistens nicht die Zeit dafür, weil du brauchst eben diese Anfangsinvestition erstmal machen können. Das heißt, genug Geld haben, dass du erstmal entwickeln kannst, weil das Geld kommt natürlich erst dann, wenn das Spiel auf dem Markt ist. Das heißt, man müsste mal ein Jahr vorfinanzieren können, um das hauptberuflich machen zu können. Deswegen machen das halt die meisten Leute, die es hauptberuflich machen, haben dann halt ein Spiel des Jahres gekriegt oder so und konnten sich dann dadurch selbstständig machen.
Also gekriegt, haben sich verdient sozusagen, ja, indem sie dann auch was Tolles geschaffen haben.
Ja.
Waren denn die Spiele des Jahres bisher alle gut?
Nein, natürlich nicht. Das ist wie bei den Oscars. Das eine Jahr ist gut und das nächste Jahr ist halt dann ein Griff in den Ofen, aber ein Schuss in den Ofen oder das.
Ja. Oder auch mal ins Klo.
Das wollte ich jetzt nicht sagen.
Hier darf man alles sagen.
Ne? Aber.
Gab's auch schon.
Ja, wunderschön. Ja, nee, also die. Aber durchschnittlich ist die Qualität natürlich überdurchschnittlich, wenn das jetzt Sinn macht, dieser Satz. Aber macht er, wenn man drüber nachdenkt.
Ich glaube, er wurde verstanden.
Ja. Also das durchschnittliche Spiel des Jahres ist besser als das durchschnittliche Spiel.
Was hat er denn sonst noch? Ich meine, bleiben wir doch noch mal ein bisschen bei Beispielen, um dann auch mal so ein bisschen diese Bandbreite sichtbar werden zu lassen. Also Siedler, da ist ja auch so dieses, ne, also was ich jetzt vor allem mitgenommen habe, so dieses Handelselement, das sind ja auch so, kommen wir sicherlich auch gleich noch zu, das ist ja auch so ein Element, was ja in Computerspielen dann auch sehr stark aufgenommen worden ist. Gab es nicht sogar genau von diesem Siedler dann auch eine digitale, also hatte das unmittelbar was damit zu tun?
Das war eine nette Geschichte, weil die kamen fast gleichzeitig raus.
Ah.
Aber die Siedler auf dem Computer waren ein bisschen vorher. Und da gab es auch noch einen Namensstreit und deswegen heißen die Siedler auch die Siedler von Catan.
Ah, verstehe. Und nicht
um das auseinanderzuhalten. Und dann später, als dann eine Computerversion von den Siedlern kam, mussten die das dann die erste Insel nennen. Catan die erste Insel, damit Siedler nicht in Konflikt gerät mit den Siedlern.
Ah, verstehe. Also
die haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Es gibt auch ein sehr bekanntes Brettspiel Civilization. Das hat auch nichts zu tun mit dem Civilization. Und mittlerweile gibt es auch noch ein Civilization-Brettspiel vom Computerspiel.
Ah, okay.
Also sehr verwirrend.
Aber trotzdem, das passt ganz gut zusammen eigentlich, oder? Ich meine, vielleicht adressiert das ja sogar dieselbe Art von Menschen.
Also dieses Siedler von Catan war sozusagen diese komplexe Welt, wenn ich jetzt so eine Aufbausimulation nehme, einfach eingedampft in ein Spiel. Ne? Alles möglichst einfach, aber dafür jedes Element drin.
Ja.
Ressourcenverwaltung, Verhandeln, leichte kriegerische Aspekte, das ist auch ein interessanter Punkt in der Brettspielszene, wie damit umgegangen wird. Also das war alles drin, auch ein bisschen Glück noch dabei.
Was sind denn mit,
ja, genau, und da wollte ich jetzt drauf eingehen, auf diese kriegerischen Aspekte. dadurch, dass es aus Deutschland kommt, hauptsächlich momentan, gibt es diese eine gewisse Ethik. So eine Ravensburger hat die eigentlich geprägt. Wir machen keine kriegerischen Spiele. Mhm. Und bei den deutschen Verlagen ist das tatsächlich eine ganz arge Hemmschwelle. Also das, was im Computerspielbereich möglich wäre, wäre in den Brettspielen kaum zu finden. Es gibt auch ganz wenig satirische Sachen oder so. Die ja. gibt es auch, die kommen dann aber eher bei kleinen Verlagen raus. Oder Geschmackloses, das findet man dann bei USA-Brettspielen. Also es gibt da so eine Schere im Kopf, was man machen darf und was man nicht machen darf. Aber wenn die deutschen Brettspiele ein Podcast wären, dann würden sie mit clean gelabelt und nicht mit explicit.
Verstehe, dann würde also, man dann keinen Griff ins Klo machen.
Und dann kommen wir zu einem interessanten Punkt, ja, bei den Computerspielen. Die Politik regt sich immer über die Computerspiele auf. Aber wir haben die Brettspielszene in Deutschland, die größte weltweit ist, das Leuchtfeuer.
Ja.
Die springen aber nicht drauf auf und sagen, guck mal, wir haben hier das vorzeitige Produkt, das kannst du jedem Kind hinlegen, ohne dass es sozial verkommt. Brettspiele spielen politisch keine Rolle.
Naja, vielleicht genau wegen dieser Selbstzensur da im Kopf.
Vielleicht wegen der Selbstzensur, aber aus einem zweiten Aspekt raus, sind sie Kultur oder sind sie Kommerz? Es gibt nämlich zwei Sachen, die in Deutschland wichtig sind. Die Kulturgüter, das ist Bücher und Theater und Oper und die Sachen, die kommerziell erfolgreich sind. Also Computerspiele mittlerweile, war ja auch nicht immer so, und Film und Musikindustrie. Und die Brettspiele erfüllen beide Kriterien nicht und fallen deswegen total runter. Also die Brettspiele gibt es eigentlich nicht, obwohl es die gibt. Mhm. Es interessiert sich aber keiner dafür.
Es ist Kultur.
Es ist Kultur. Und da kommt eine nächste Konsequenz und jetzt mache ich einen ganz weiten Bogen, wohin, wo wir vielleicht nicht hinkommen wollten. Da habe ich dann immer Angst vor der Kultur-Flatrate. weißt du, dann zahlen die Bürger ein eben für ihre Kultur und dürfen sich dann was rausnehmen aus dem Pool. Aber es gibt dann eine Kommission, die bestimmt, was Kultur ist. Und die Brettspiele sind da nicht dabei, weil die interessieren keinen, die gibt's nicht. Also das gleiche Problem haben wir mit dem Urheberrecht auch, was Brettspiele angeht. Das wird nicht explizit erwähnt. Im Grunde kann man aber schützen, ist unbekannt. Und vielleicht kann man es auch gar nicht.
Lass uns auf diesen Pfad vielleicht nachher nochmal kommen. Ja. Aber weil ausgegangen sind wir jetzt ein bisschen noch von meinem Wunsch, noch mal so ein paar Spiele noch mal so ein bisschen in ihrem Wesen so zu machen. Und gut, kriegerische Elemente. Ich meine, was nicht Risiko kommt jetzt ja nicht aus Deutschland, ne, oder?
Ja, aber Risiko gibt es eine sehr, sehr schöne Geschichte. Risiko ging es am Anfang so, sie müssen folgende Armeen vernichten. Es gibt so Auftragskarten bei Risiko am Anfang. Ja? Vernichten sie die roten Armeen. Mhm. Und dann gab es eine Diskussion, ja, vielleicht sollten wir Risiko auf den Index setzen.
In Deutschland?
In Deutschland.
Ja. Und wo dann, kam das jetzt her, aus den USA?
Das kommt aus den USA.
Okay.
Mhm. Beziehungsweise der Autor ist François Lamoris. Das könnte auch ein Franzose gewesen sein. Also das bin ich mir nicht sicher. Aber der Verlag, ja. Gut. Und was haben die dann gemacht? Sie haben auf die Karten draufgeschrieben, befreien Sie Nordeuropa. Oder Nordeuropa ist jetzt Quatsch, aber befreien Sie Asien und Südamerika.
Ne? Und also auf einzelne Auftragskarten.
Ja, genau. Anstatt greifen Sie an oder vernichten Sie.
Ah, verstehe.
Und dann war es okay.
Ein Befreiungskrieg.
Und dann war es okay. Und das ist so absurd und so heuchlerisch. Und das zieht sich halt bis heute durch in den Brettspielen. Da ist es kein,
den Kosovo.
Da ist es dann kein Kampf, sondern ein Konflikt.
Ja.
Und kein Krieg und sowas. Also völlig absurd. Und jeder weiß, worum es in Risiko geht. Da geht es ums Draufschlagen und den anderen fertig machen. Mhm. Also es nicht sagen dürfen, das war schon ganz interessant.
Verstehe. Dabei. Vielleicht könnte man den Killerspielen ja dadurch auch irgendwie nochmal einen anderen Spin geben.
Ja,
den
sogenannten
Killerspielen.
Markieren Sie Ihren Gegner mit
Farbe.
Mit Farbe, genau.
Und unterstreichen Sie einen Punkt durch einen gezielten Schuss.
Also, sehr schön. Aber du wolltest, glaube ich, noch auf die Bandbreite hinaus, oder?
Ja, also wir haben viel über die Theorie, was ein Spiel ausmachen soll, was so die Dynamik ist und so, sind aber dabei noch relativ allgemein geblieben. Und ich finde das jetzt einfach mal auch ganz gut, das mal an so ein paar Spielen zu manifestieren. So, Risiko ist auf jeden Fall, hätte ich jetzt eh angesprochen, eben gerade, weil da eben diese kriegerische Auseinandersetzung so eine Rolle spielt. Und jetzt, wo du auch sagst, okay, Deutschland ist jetzt, also das ist jetzt hier mal wieder etwas, wo Deutschland eine Sonderrolle spielt, so, ne? Und dann muss man sich natürlich immer wieder fragen, woran liegt das, nicht wahr? Und das, meine eine These war halt die Regelverliebtheit, aber das andere, was natürlich auch mal ist, ist dieses Kriegsecho, so, vielleicht hat das ja auch mit reingespielt. Aber davon unabhängig, mich interessiert einfach noch so, was für Elemente es sozusagen jetzt in guten Beispielen von Brettspielen gibt, die jetzt einfach dem einfach einen gewissen Spin geben. Also wenn du jetzt mal so überlegst, welche Spiele du gerne gespielt hast oder die aus anderen Gründen populär waren, würde mich einfach interessieren, warum waren diese Spiele jetzt, also was war sozusagen das entscheidende Element oder ein oder mehrere Elemente, die jetzt so einen Thrill erzeugt haben, dass man da auch dranbleibt, dass man das gerne spielt oder wo man auch gemerkt hat, das zieht größere Gruppen zusammen, da findet man leichter Mitspieler. Gibt es da noch Beispiele?
Also vor zwei Jahren Spiel des Jahres war Dominion, da war halt toll der Kartenmechanismus. Also du baust dir sozusagen einen Kartenstapel auf und der bestimmt dann deine Fähigkeiten, die du im Spiel hast.
Mhm.
Das Schöne an dem Spiel war, dass es dadurch unglaublich flexibel wurde. Ne? Also du in einem traditionellen Spiel hast du einfach verschiedene Möglichkeiten, was du tun kannst. Und du machst es dann immer weiter und immer weiter. Und da bildest du dir sozusagen einen persönlichen Charakter aus. Ich kann eben ja,
das ist auch zufällig, oder was?
Nee, nicht zufällig. Du hast Karten in der Mitte liegen, aus denen du auswählen kannst und du kaufst die.
Naja, okay. Das heißt, du hast einen begrenzten Pool, mit dem du kaufen kannst und dann musst du da deine Kompromisse eingehen, ob du dir mehr diese oder jede Eigenschaft kaufst.
Und du bildest dir eben, man sagt dazu Deck, also einen Kartenstapel.
Ja.
Ich bilde mir ein Deck und kann diese Eigenschaften immer wieder benutzen.
Mhm.
Und da gab es halt einen besonders pfiffigen Mechanismus, dass ich eben Siegpunktekarten auf meine Kartenhand in dieses Deck mir kaufen musste, die mich aber während des Spiels blockieren. Ja? Also Siegpunkte sind das, was am Ende des Spiels zählt.
Ja.
So, wenn ich jetzt eine Siegpunktekarte am Anfang des Spiels kaufe, ja, dann kommt die immer wieder auf meine Hand. Ich kann aber mit der keine Aktion ausführen. Ich kann nur mit allen anderen Karten, die ich kaufe, Aktionen ausführen.
Mhm.
Das heißt, die blockiert mich.
Das heißt, umso mehr Erfolg du hast, umso mehr wirst du gebremst.
Ja, da kommen wir auch wieder zu diesen Effekten, wie man so Regelsysteme schafft, die eben negative Rückkopplung drin haben. Und das war halt sehr pfiffig, weil du den richtigen Zeitpunkt kriegen musst. Also so Timing-Spiele sind zum Beispiel auch sehr, sehr spannend, wo du dann vom Gefühl her wissen musst, okay, wann greife ich zu und wann baue ich noch meine Fähigkeiten auf.
Ja.
Und besonders gute Spiele sind da halt so, dass du mit einem Regelset diese verschiedenen Phasen der Entwicklung abbildest, ohne dass du jedes Mal neue Regeln einführen musst.
Mhm.
Also diese Phase, wo ich meinen Charakter aufbaue, die Phase, wo ich das, was ich mir erarbeitet habe, auch ausnutze. Also ich spinne jetzt mal, ich habe eine Mühle, dann kann ich Mehl mahlen. Ja, das ist so in der Mitte des Spiels. Dann mahle ich ganz viel Mehl und dann irgendwann will ich das Mehl verkaufen und mir Siegpunkte schaffen. Also dass es so eine Veränderung im Spiel gibt, ohne dass du die Regeln änderst. Das war zum Beispiel sehr toll.
Mhm.
Und über diesen Stapelmechanismus passiert das dann eben auch. Ein sehr schönes Spiel, was jetzt erscheinen wird demnächst, ist auch Schwarzer Freitag. Das simuliert so ein bisschen diesen Aktiensturz, den wir
letztens... Die Finanzkrise als Brettspiel.
Genau, und das ist halt einfach fantastisch. Und das ist einfach fantastisch, wie das umgesetzt wurde, weil du diesen Drang förmlich spürst, ich muss noch kaufen, aber ich weiß, irgendwann kommt der Crash. Und eben diesen Zeitpunkt abzupassen, wann ich dann verkaufen muss.
Wodurch wird denn der Crash ausgelöst?
Das ist so ein Beutel, da sind Klötzchen drin und es gibt schwarze Klötzchen und Aktien. Das sind farbige Klötzchen. Und immer wenn schwarze Klötzchen rausgezogen werden, dann kommt der Crash näher. Und wenn eine gewisse Anzahl aus dem Beutel gezogen wurde, an schwarzen Klötzchen, dann ist der Crash da.
Aber was repräsentieren denn die Klötzchen?
Die schwarzen Klötzchen sind bloß ein Marker dafür, wann der Crash kommt, und die anderen Klötzchen sind die Aktien, die du kaufen kannst. Also es sind einfach bunte Klötzchen.
Aber das Spiel modelliert nicht wirklich jetzt die Eigenschaften der Blase in dem Sinne, sondern es ist mehr so ein Random-Element, wenn man da mit schwarzen, es ist mehr wie so ein Würfel, diese Klötzchen.
Ja, also diese Blase wird halt, also ich weiß jetzt nicht, wie sie es umsetzen werden. Diese Blase entsteht emotional. Weil in der Blase werden ja die Aktien immer wertvoller und die werden auch in dem Spiel immer wertvoller.
Ja.
Und dieses Panikgefühl, zur richtigen Zeit aussteigen zu müssen, wird da sehr gut nachmodelliert.
Ah, verstehe.
Und der Crash, du hast den Vorteil, du weißt, dass der Crash kommt. Aber sind wir mal ehrlich, im echten Leben weißt du auch, dass der Crash kommt. Hm. Irgendwann.
Nee, das stimmt.
Und
ja.
Das Schöne.
Ich meine, der ganze Markt funktioniert ja eigentlich nur deshalb, weil alle dran glauben, dass er funktioniert. Und in dem Moment, wo sie aufhören, dran zu glauben, hört er auch auf.
Ja, und nach jeder Blase wird wieder vergessen, dass er nicht funktioniert.
Ja.
Im Endeffekt. Weil man es halt nicht glauben will. Und das Schöne dran ist, dass man in diesem Spiel sozusagen die Seite des Bösen einnimmt.
Ja.
Nämlich dem Verursacher.
Verstehe.
Aber man hat trotzdem diesen Spaß dran. Und diese Panik und erlebt es mit. Und das ist ja das, was auch in guten Filmen passiert, dass du dich dann in eine andere Rolle hineinversetzt und es durchlebst.
Hm. Teilweise auch mal in den Bösewicht.
Ja, teilweise auch in den Bösewicht. Also da noch die kleine Anekdote, die man immer erzählen muss, Monopoly. Da gab es ja einen Vorläufer dazu, war mal als antikapitalistisches Spiel geplant. Um eben dieses Böse...
Ernsthaft?
Ja, das hat eine Frau erfunden, diesen Vorläufer. Und es war eben, um zu zeigen, ich glaube Game of the Landlords hieß es, um zu zeigen, wie böse eigentlich der Kapitalismus ist.
Und jetzt ist es eigentlich so das Musterspiel, das wir spielen, Kapitalismus, und es ist gut zu gewinnen.
Ja.
Was wurde dann auf den letzten Metern geändert? Oder hat sie
das
einfach
glaube,
nur anders aufgefasst?
Ich glaube, vom Spiel wurde nicht viel geändert. Es zeigt nur ganz schön, der Kapitalismus ist böse. Aber er macht auch unglaublich viel Spaß für die, die gewinnen.
Ja.
Also insofern. Und da gibt es nämlich dann noch diesen anderen spannenden Effekt. Es gibt immer so große Bewegungen, wo sich Spiele hin bewegen. Also es ist ein evolutionärer Prozess. Es kommt ein Spiel raus, was so eine Duftmarke setzt. Zum Beispiel Siedler war eins davon. Und dann kommen Nachläufer, die das weiterentwickeln, dieses Thema vertiefen. Es gab mal so einen Trend, dass Kartenspiele ausgereizt wurde. Also es gibt nicht bloß Stichkartenspiele, so wie Doppelkopf, sondern es gibt auch Kartenspiele, mit denen man ganz unterschiedliche Sachen machen kann. Eins meiner ersten Spiele war Verräter. Das hat sich angefühlt wie ein Brettspiel, aber war halt ein Kartenspiel in 60, reduziert auf 60 Karten.
Mhm.
Und da ist ganz viel dann gekommen. Oder es gab einen relativ kurzen Trend jetzt von kooperativen Spielen, also wo alle gegen das Spiel spielen, zusammen.
Zum Beispiel?
Herr der Ringe zum Beispiel, das Brettspiel, da spielen eben alle gegen Sauron.
Den Bösen des.
Genau.
Okay.
Genau, und da gibt es immer mal wieder so neue Erfindungen sozusagen, die dann wieder aufgegriffen werden und einen neuen Bogen schaffen. Und spannend ist dabei, dass sich gewisse Erkenntnisse durchsetzen, was für ein Spiel gut ist oder nicht. Und einer der wichtigsten Aspekte, finde ich, war dabei die Trennung zwischen dem Geld, was du im Spiel hast, und den Siegpunkten, die du am Ende des Spiels hast, um zu gewinnen. Das heißt, ursprünglich war es so, ich bekomme Geld und wer das meiste Geld hat, gewinnt.
Ja.
Und diese Trennung in diese Einkommensseite und das, was ich dann eigentlich draus mache, hat dazu beigetragen, dass die Spiele interessanter geblieben sind während der Partie für die Leute, die weiter hinten waren.
Ja.
Denn ich konnte zum Beispiel sagen, okay, jeder von uns kriegt 50 Goldstücke pro Runde. Das heißt, wenn ich schlecht investiert habe, diese 50 Goldstücke, dann konnte ich trotzdem noch weiter mitspielen.
Ja, so eine Art Grundeinkommen.
Und genau darauf wollte ich hinaus, das ist eigentlich absurd. Weil als ich dann vom bedingungslosen Grundeinkommen gehört habe, habe ich mir gedacht, mein Gott, in den Brettspielen machen wir das seit Jahren so. Weil es einfach die Marktteilnehmer im Spiel hält und denen weiter Spaß bereitet. Also das hat mich dann wirklich zum Denken gebracht auch.
Ich meine, du hast ja vorhin schon gesagt, so jetzt haben wir irgendwie Kapitalismus gespielt, aber jetzt können wir irgendwie auch uns ein neues Spiel irgendwie aus dem Regal nehmen. Dann sage ich irgendwie schon so, wie man so den Karl-Marx-Spielelandschaft dann so auf den Tisch legt und dann spielt man halt mal so ein bisschen realer Sozialismus.
Das ist ganz spannend, weil es gibt dieses Spiel nicht, weil es keinen Spaß macht.
Gibt's nicht. Gibt kein,
also
kein
es Brettspiel. Gibt, was es gibt Spiele, die das als Thema haben. Also Kreml zum Beispiel ist ein Kultspiel. Da musst du deine Kader so platzieren, dass die am Ende eben im Politbüro landen. Und die sind alle schon uralt und sterben dir weg. Und du musst gucken, also so satirisches Zeug gibt es schon. Aber ein Spiel, was so gemodelt wäre wie der Sozialismus, wo dann... obwohl, das könnte schon wieder spannend sein. Einer legt so fest, was ist die Produktionsmenge und das wird dann produziert und man muss dann mit dem Scheiß was anfangen. Insofern, vielleicht kann man das schon wieder nachmodeln.
Na, wo bleibt denn das Brettspiel DDR?
Es gab ein unsägliches Brettspiel in den 90ern, das hieß Überholen ohne einzuholen. Das war halt so ein Würfelaufspiel. Also auch wieder Würfeln, Ereignis. Bla. Aber das ist noch relativ unterentwickelt, dieses satirische Potenzial bei Brettspielen.
Ja, es muss ja gar nicht satirisch sein, aber einfach um dieses soziale Modell einfach mal ein bisschen nachzuspielen. Man hat ja hier auch gerade DDR im CRE so, da gab es ja auch so ein paar lustige, so war ja auch meine Frage, ja, wie ist denn das so mit Privatwirtschaften? So, ja, im Prinzip konnte man das schon machen, solange man nicht mit dem System zu sehr in die Quere kam, etc. Ja, und irgendwie so in einer Partei sein war nicht unbedingt immer nur wünschenswert, weil in dem Moment, wo man dann selbstständig ist und dann irgendwie noch eine Partei geht, dann fangen alle an, sich langsam zu fragen, was will denn der hier eigentlich so? Also das auch da gab es natürlich merkwürdige Regeln, ja, so wo es immer so eine spielerische Ausgewogenheit erfordert hat, um noch im Spiel zu bleiben. So, von daher kam mir da gerade so dieser Gedanke, aber ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus. Wenn du jetzt auch schon so dieses Ding siehst mit, ich entwickle meine Welt, so, ja, die hat so ihre Regeln und ich versuche, ein System zu finden, in dem alle glücklich sind, ja. Und ich kann auch mal sowas wie ein Grundeinkommen ausprobieren und ich kann auch Aspekte von Mord und Totschlag und keine Ahnung und Sterben und geboren werden, also so viele Dinge, die eben auch unser normales Leben bestimmen, dort abbilden. Kommt man dann nicht schon so langsam dann auch auf die Idee, so ein Brettspiel auch wirklich so als Testbett für gesellschaftliche Modelle auszuprobieren oder galoppiere ich jetzt irgendwie zu weit davon? Also wie viel Realität ist in so einem Spiel?
Sehr viel Realität. Also man kann sehr viele Erkenntnisse daraus ziehen. Das ist auch der Grund, warum wir seit ein paar Jahren die Spieleautorentagung veranstalten, einmal im Jahr. Das ist so eine Art Kongress, wo wir eben über die Theorie der Spiele reden. Und
also wer ist wir?
Das sind ein paar andere Autoren, mit denen ich mich zusammengetan habe. Und wir haben eben gesagt, es gibt so theoretisch noch nichts im Spielebereich, wo eben solche Erkenntnisse auch mal aufbereitet werden. Wir tun uns jetzt mal zusammen und veranstalten das und es hat auch sehr schön geklappt und wir bringen auch jedes Jahr ein Buch raus dazu, wo diese
Das heißt, es ist jetzt mehr Forschung als Interessengemeinschaft?
Ja, es ist eigentlich mehr Forschung. Es geht natürlich auch darum, wie kann ich bessere Spiele entwickeln.
Ja.
Und dann diesen Schritt zu machen.
Diese Tagungen haben auch schon stattgefunden.
Genau, also die finden seit 2005, glaube ich, statt.
Ja.
Immer im März. Und sich dann zu überlegen, was sagt das eigentlich fürs Leben, das ist schon ganz interessant. Denn eigentlich kann man die Erkenntnisse aus dem Spielebereich auf alles anwenden, wo irgendwie ein offenes System da ist, wo man Menschen dazu bringen soll, was zu tun. Und wir versuchen halt immer, das System so zu gestalten, dass die Menschen es freiwillig tun. Weil wir haben keinen Zwang. Ich kann niemanden zum Spielen zwingen. Und da gibt es halt auch wirklich spannende Spiele, die so zeigen, wie Menschen ticken. Also man lernt sehr genau, wie Menschen ticken. Das Spiel heißt Die Werwölfe von Düsterwald. Das sind einfach nur Karten. Jeder bekommt eine Karte zugeteilt und ist entweder ein Werwolf oder ein Dorfbewohner.
Das ist jetzt ein Spiel zum Kaufen oder
das
was?
Das ist zum Kaufen, ja.
Das gibt's richtig. Okay,
genau, ist gut. Ein Kartenspiel.
Also macht ihr jetzt nicht da eure eigenen Spiele nur so zum Forschen?
Wir haben auch schon ein Spiel gemacht zum Forschen.
Labor sozusagen.
Wir haben ein Spiel gemacht zum Forschen, ein Spiel ohne Spielanleitung. Das heißt einfach, was sich selber erschließt.
Ah.
Also dieser GUI-Aspekt ist bei Brettspielen auch immer sehr wichtig, weil wir viele Informationen übertragen müssen oder vermitteln müssen, ohne sie aufzuschreiben, weil die Leute ungern Spielanleitungen lesen.
Mhm. Okay, aber bleib erstmal bei den Werwölfen.
Ja, wäre ich jetzt auch so zurückgekommen. Also gut. Die Werwölfe funktioniert so. Jeder bekommt eine Karte, Wolf oder Dorfbewohner. Dann schließen, es gibt einen Moderator, der das Spiel leitet. Alle schließen die Augen, es ist nachts und die Dorf und die Wölfe öffnen die Augen und bestimmen einen aus der Runde, den sie umbringen wollen. Dann schließen alle wieder die Augen und der Moderator sagt, wer gestorben ist. Und dann dürfen alle diskutieren tagsüber, wer könnte jetzt ein Werwolf sein, den hängen wir. Also alle diskutieren, oh, ich habe hier was gehört oder der verhält sich verdächtig oder der hat was gesagt oder der kichert oder der sagt gar nichts, der ist ein Werwolf. Und alle Dorfbewohner, inklusive der Werwölfe, die tun ja so, als wären sie Dorfbewohner, dürfen dann einen bestimmen, der auch rausfliegt. Das alterniert dann immer Nacht und Tag und Nacht und Tag und es gewinnen entweder die Dorfbewohner oder die Wölfe.
Das ist so Hälfte, Hälfte oder was?
Nee, es sind wesentlich weniger Wölfe als Dorfbewohner, sonst wäre es unfair. Und es ist wirklich interessant, wie die Leute so agieren und sich...
so ein bisschen so Hexenverfolgung, ne?
Das hat was von Hexenverfolgung, ja. Mhm. Und auch wer schweigt, macht sich verdächtig, aber wer laut schreit, macht sich noch viel verdächtiger.
Mhm.
Und interessant wird es dann halt auch, wenn es so in die Spieltheorie auch reingeht, wie verhalten sich Spieler über verschiedene Runden hinweg, wenn sie sich gegenseitig vertrauen müssen. Ne? Also wir machen einen Deal, du musst dich aber nicht dran halten, kannst dich aber dran halten. Und wenn ich weiß, das Spiel geht 10 Runden, dann werden in den ersten Runden werde ich mich wahrscheinlich an den Deal halten, um Vertrauen aufzubauen. Und dann so zum Ende hin ist es für mich besser, den Deal einfach zu brechen, weil es gibt keine Konsequenzen mehr. Bei Risiko gibt es auch immer diese Allianzen. Ne? Also wir zusammen jetzt gegen den Grünen. Und dann sieht man ganz gut, wann bricht die wieder auseinander und so. Also es zeigt sehr viel über die Natur des Menschen und auch über, man lernt sehr stark die anderen kennen, wenn man mit ihnen spielt.
Entlarvend.
Ja, Spielen ist entlarvend, deswegen machen das auch manche ungern aus diesem Grund.
Ja.
Und
weil sie dann zu viel von sich preisgeben auf einmal.
Ja, und viele Hobbyspieler lustigerweise haben eher Angst vor dieser Kommunikation. Deswegen spielen die dann eher Strategie, Hämmer, wo sich dann alles im Spiel abspielt, aber nicht in der Metaebene.
Ja.
Dabei ist die Metaebene total wichtig für ein Spiel. Welche Kommunikation funktioniert darüber? Und das wird oft auch vergessen bei Regelsystemen generell, wenn irgendwas sich überlegt wird, dann denkt man sich, oh, das funktioniert so und dann gibt es dieses Verbot und dieses Gebot und so, aber die Metaebene wird nicht mit einbezogen. Das heißt, die Schlupflöcher, fast jede Regel hat ja irgendwelche Schlupflöcher.
Ja.
Oder wie fühlen sich die Leute emotional dabei? Also was passiert dann da eigentlich, was nicht mehr in diesem Regelsystem ist, sondern außenrum?
Mhm.
Nehmen wir mal den Straßenverkehr, rote Ampel.
Ja.
Ja. Im Idealfall bleiben alle Menschen an der roten Ampel stehen.
Ist ja verboten.
Ja. Ist aber nicht so.
Nee.
Bleiben sie gar nicht, sondern da passiert noch viel, was nicht in dem Regelsystem drin ist, aber wichtig für das, wie ich es regle. Und das muss man bei Brettspielen auch immer mit einbeziehen, wenn man was entwickelt. Wie verhält es sich in Wirklichkeit?
Das heißt, bei dieser Fachtagung geht es vor allem auch viel, ist schon fast, geht das nicht schon so ein bisschen in Sozial- und Verhaltungsforschung mit rein? Also ich habe jetzt so gleich so Bilder vor Augen von so Kindern, 5-Jährigen, die irgendwelchen Tests unterzogen werden, ja, um rauszufinden, wie sie eigentlich so drauf sind und wann sie so verstanden haben, wie man jemanden hintergeht etc. Das ist ja schon nahezu wissenschaftliche Arbeit.
Also es ist meistens so, dass die Sachen vorbereitet sind für die Fachtagung, also die Experimente finden da gar nicht immer statt, sondern oft sind es Vorträge darüber, was habe ich in diesem letzten Jahr so gelernt über Spiele erfinden.
Wird auch gespielt?
Es ist am Anfang haben wir gesagt, wir wollen so wenig wie möglich spielen und wir halten es auch durch. Abends wird dann ein bisschen gespielt. Aber es geht eben nicht ums Spielen, weil Spiele, Treffen gibt es genug.
Ja, ja.
Sondern es ging explizit darum, sich Gedanken darüber zu machen und du kommst aus dieser Tagung raus und denkst dir, wow, ich habe die und die und die und die Idee. Und das Schöne ist dann auch immer, Sachen zu denken, die noch keiner vorher gedacht hat. Also Regeln zu brechen. Ein Spiel zu machen, was eigentlich so nicht machbar ist. Zum Beispiel habe ich auf der letzten Tagung so einen Spontan-Workshop gemacht. Spiele, die sich selbst tarieren. Ich weiß nicht, ob das Wort tarieren jetzt so
ausgleichen
wahnsinnig verbreitet ist. Genau. Gemeint damit ist, die Stellschrauben einzustellen bei einem Spiel.
Ja.
Wenn ich ein Spiel entwickle, ist es oft so, das funktioniert alles sehr schön, aber ich muss Preise festlegen und Material, wie viel Spielfiguren hat der Spieler und sowas. Das ist immer eine unglaublich große Arbeit, das zu tun. Und dann habe ich gedacht, wie wäre es denn mal, ein Spiel zu machen, was das automatisch tut? Im Computerspielbereich kennt man das von künstlicher Intelligenz, die lernt.
Ja. Ja,
die sich dann anpasst auf den. Bei Brettspielen das zu simulieren, ist natürlich viel schwerer. Wie kann ich schauen, dass ein Brettspiel sich selber anpasst? Also das sind dann neue Dimensionen. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich auch beim Brettspiel gelandet bin, weil es ein Feld ist, was noch so lustigerweise so jung ist, dass du noch unglaublich viel entdecken kannst und unglaublich viel machen kannst, was noch keiner vorher gemacht hat. Und deswegen spiele ich eigentlich fast jedes neue Spiel, was so auf den Markt kommt, höchstens einmal, weil mich schon wieder das Neue interessiert. Was kommt da noch?
Naja, bei 300 bis 400 Spielen pro Jahr muss man sich auch ganz schön dranhalten.
Ja, und da gibt es dann halt auch Ideen, die dich dann vom Sockel.
Lässt sich denn so ein Brettspiel im Computer simulieren? Ist das irgendwie, gibt es schon so komplexe Systeme oder hat man manchmal so den Eindruck, dass lasse ich jetzt mal im Computer so durchspielen, welche Möglichkeiten sich da so ergeben, um mal zu gucken, ob meine Regeln überhaupt hinhauen oder sind sie zu dem Zeitpunkt, wo man so eine Verdächtigung hat, eigentlich schon zu kompliziert?
Also so, dass der Computer richtig mitspielen könnte, ist sehr schwer. Und es gibt leider, ja, es gibt erste Ansätze, so Brettspiel-Simulatoren zu machen, wo du wenigstens das Material nachbauen kannst, dass du mit dem Computer was ausrechnen kannst und ausprobieren kannst. Aber es ist noch nicht sehr verbreitet. Computer könnten schon eine große Stütze sein für die Entwicklung von Brettspielen. Normalerweise funktioniert es so, dass du dir erstmal ein Spiel ausdenkst im Kopf, hin und her wendest, bis es keine Lücken mehr hat. Auch wichtig, Spieleautoren haben die große Fähigkeit, in einem System die Lücken zu entdecken. Also manche Dinge, die so gemacht werden, wären einem Spieleautor nicht untergekommen, weil er sofort gesehen hätte, okay, da gibt es eine Lücke, da werden sich alle drauf stürzen.
Ja.
Weil jede Lücke, die es gibt, wird ausgenutzt. Und ich finde es total infam, ein Regelsystem zu machen und sich darüber aufzuregen, dass die Leute die Lücke ausnutzen.
Ja.
Das wird ja oft gemacht, sind dann empört.
Wie zum Beispiel so bei unseren Gesetzen so.
Ja.
Ne? Hier irgendwie Hartz-IV-Horster in Florida oder wie hieß er?
Ja, also das ist dämlich. Ich muss damit rechnen, dass die benutzt wird, die Lücke. Interessant ist, manchmal ist der soziale Druck im Spiel am Tisch so groß, dass die Lücke dann nicht ausgenutzt wird, obwohl man sie ausnutzen dürfte. Ne? Also diese Metaebene spielt immer mit, wie wollen die Leute eigentlich miteinander spielen? Das merkt man ganz gut bei Kommunikation. Das
gibt es ja auch bei Computerspielen. Ne? Also quasi so ja. Im CCC wird irgendwie seit Menschengedenken wird irgendwie Nintendo 64 Mario Kart gespielt, wo es natürlich auch irgendwie in jeder Runde die Möglichkeit gibt, dann mal eine kleine Abkürzung zu machen. Und diese Ausnutzung der Abkürzung ist dann auch schon irgendwie etwas verwerflich. Das heißt, man hat sich halt explizit darauf geeinigt.
Genau, also das spielt auch mit. Wie man eigentlich, dieser Peer Pressure ist sowieso heutzutage sehr, sehr wichtig. Wichtiger wahrscheinlich als die Regeln.
Ja.
Also man bei kommunikativen Spielen merkt man es oft auch, zum Beispiel so ein Zeichenspiel, was weiß ich, wie Montagsmaler
ja.
In die Richtung, dass oft das Regelwerk selber in den Hintergrund tritt. Also wie viele Punkte ich jetzt für eine Zeichnung bekomme und wie das bewertet wird und so, ist meistens gar nicht mehr wichtig, sondern es geht nur noch um den Fun. Und für die Vielspieler muss man dann trotzdem ein funktionierendes Regelwerk entwerfen. Jetzt hatte ich aber irgendwie so einen Strang aufgemacht, den ich noch weiterführen wollte, nämlich wie so ein Spiel entsteht. Ich habe es im Kopf, dann baue ich einen Prototypen, also ein Spiel, was im realen Leben existiert, aus Pappe, aus Karton, mit kleinen Holzfiguren und teste das erstmal mit mir selbst. Das ist diese Phase, wo du angeregt hast, da könnte man ja vielleicht einen Computer benutzen. Mhm. Man spielt erstmal mit sich selbst, weil man das nicht anderen Leuten zumuten möchte. Also jeden Scheiß, der vielleicht gar nicht funktioniert. Ja. Und da erkennt man auch meistens so die groben Fehler. Also was passt zusammen und was nicht. Mhm. Und wenn das ein paar Mal funktioniert hat, dann lädt man sich so eine Runde ein und spielt es mit anderen Spielern. Spielt und kriegt Feedback, verändert, verbessert, spielt und kriegt Feedback. Das ist so ein langer Prozess. Die Beta-Phase, als Spieler hat man nicht so viele Beta-Tester wie bei einem Computerspiel normalerweise.
Ja. Was hast du denn so für Spiele gemacht?
Da ich das Neue so gern mag, habe ich eine große Bandbreite. Also ich habe, wie gesagt, Verräter gemacht. Das ist dieses, eigentlich eine verrückte Idee, ein strategisches Brettspiel in 60 Karten umzusetzen. Aber ich mag diese Denkbeschränkungen immer sehr gern beim Entwickeln, weil man dann zu neuen Lösungen kommt.
Die Anzahl der Karten limitieren.
Genau, also ich hatte sozusagen die Vorgabe, ich habe 60 Karten und muss dann ein Spiel machen, was sich anfühlt, als wäre es ein Brettspiel mit Figuren und allem Möglichen. Mhm. Sowas lockt bei mir immer die Kreativität. Dann habe ich ein Wortspiel gemacht, wo man so Assoziationen machen muss. Also man muss sozusagen in die gleiche Richtung denken. Das hat so funktioniert, ich sage einen Begriff, zum Beispiel Apple, und habe dann so Karten auf der Hand, waschmaschinenfest, grün, teuer und so weiter, und lege diese Karten aus. Und die anderen müssen jetzt in mein Gehirn reingucken und überlegen, finde ich, dass es zu dem Begriff Apple passt, oder finde ich, dass es nicht zu dem Begriff Apple passt. Also waschmaschinenfest ist er sicher nicht.
No? Also mit Apple meinst du jetzt Computer?
Apple Computer.
Okay,
ja.
Gut.
Genau. Apple oder ein Apfel.
Ja.
Gut. Ja, aber zum Beispiel, das ist auch wieder interessant, weil ich sage Apple und was denkst du wieder? Also man muss ein bisschen in die gleiche Richtung denken, und das führt immer zu interessanten Situationen, weil viel gelacht wird und dann jemand sagt, was, ich habe meinen Apple Computer schon 5-mal durchgewaschen, funktioniert immer noch super. Dann haben wir ein Malspiel gemacht,
Also das heißt, du machst auch alleine?
Genau, es gibt auch Kooperationen. Es wird immer beliebter, weil man einfach zu zweit schneller zu dem Punkt kommt, weil man so die Bälle hin und her spielen kann. Ich mache viele Spiele alleine, aber so ein, zwei Kooperationen habe ich auch gemacht. Da würde ich fast sagen, das Highlight, fiese Freunde, fette Feten. Das ist mal ein politisch inkorrektes Spiel. Mhm. Wobei ich jetzt schon wieder sagen würde, hier unter intelligenten Menschen, das ist schon wieder politisch korrekt. Du kannst nämlich, also es simuliert das Leben, wie das Spiel des Lebens, bloß ein bisschen strategischer. Und du kannst während deines Lebens eben auch Sex haben, und zwar mit jedem beliebigen anderen Spieler, egal welchen Geschlechts, und auch mit fiktiven anderen Spielern, die im Spiel vorkommen, und du durchschreitest dein Leben und hast Lebensziele. Also so Standarddinger wie Millionär werden, eine Sekte gründen, vom Glauben abfallen. Die haben bestimmte Voraussetzungen, die du erreichen willst. Also wenn du zum Beispiel Millionär werden willst, musst du Geld kriegen. Wenn du Fett absaugen willst, musst du fett werden. Mhm. Und dann spielst du halt so die Pubertät. In der Pubertät ist alles einfach, da kriegst du alles geschenkt. Da gehst du einfach mal, hast einen One-Night-Stand und dann hattest du schon Sex. Oder du schaust fern und wirst schon dick und dumm. Und später wird es dann immer schwieriger, weil du brauchst Voraussetzungen. Also wenn ich jetzt auf der Yacht fahren will, dann muss ich schon mal Geld haben und so weiter. Und so arbeite ich mich zu meinen verrückten Zielen hin und versuche eben diese Ziele zu erfüllen. Und das Besondere an dem Spiel war, dass eine Geschichte entsteht. Also am Ende des Spiels habe ich wirklich ein Leben gelebt und jedes Mal ein anderes. Und da gibt es auch eine nette Anekdote, hat mir dann einer erzählt, der hatte dann mit allen im Spiel Sex. Nur mit einer nicht und die waren ziemlich stinkig nach dem Spiel. Und dann haben sie es im echten Leben nachgeholt.
Okay.
Also ich mache sehr verschiedene Sachen.
Okay, ne, kann man auf jeden Fall nicht behaupten, das hätte jetzt irgendwie keinen realen Bezug so zum normalen Leben. Aber das kam ja auch gerade so. Ich meine, wenn man jetzt so solche Sachen macht, dann muss man ja auch eine Menge an kulturellem Input tanken, denke ich mir. So, also wenn man nicht dann auch sehr weit über den eigenen Tellerrand hinaus blickt, man rührt ja im Prinzip so ein gesellschaftliches Potpourri von Aktivitäten, von Charakteren, Eigenschaften. Die muss man ja auch alle irgendwie so ein bisschen spüren und vielleicht auch ein Stück weit selbst erlebt haben, um nicht zu sehr immer sich in Klischees zu bewegen.
Also den Standardsatz, den Brettspielentwickler zu hören bekommen ist, da könntest du doch mal ein Spiel draus machen. Ich glaube, das kennt man immer.
Habe ich auch schon gebracht, ne?
Ja, Tim, bei dir heißt es dann, ach, da könntest du doch mal einen Podcast drüber machen. Ja, also so dieses alles darauf beziehen. Aber es funktioniert wirklich so. Man kann aus allem irgendwas rausziehen und dann wieder verarbeiten. In der Schlange stehen. Sich darüber auch, wie könnte man besser in der Schlange stehen verteilen, darüber ein Spiel zu machen.
Sozusagen die Wartezeit verkürzen, ja. Das alte Problem, wo stelle ich mich an?
Und
ja.
Wie stelle also ich alles, mich was, an? Also alles, was Probleme sind in der Gesellschaft, eignet sich gut für ein Spiel. Mhm. Und wenn es gut läuft, findet man da sogar Lösungen am Ende, die irgendwie befriedigend sind. Also es hat
Vordringen.
Vordrängeln zum Beispiel. Wo der soziale Aspekt wieder da mitspielt.
Absolut, ja. Was für Strategien schlägt man da an?
Also es hat zum Beispiel jemand aus dieser Fabel von der salomonischen Teilung hat dann auch einfach ein Spiel draus gemacht, weil das ein schöner Mechanismus ist. Ich kriege so ein Set von Karten und ich darf sie aufteilen in zwei Sets und du darfst aussuchen, welche Karten du nimmst. Hat gut funktioniert. Also auch so diese ganzen Geschichten und was so im echten Leben rumfleucht an Sachen kann, lassen sich auch manchmal gut für Spielemechanismen benutzen.
Siehst du denn, da bildet sich ja jetzt doch eine ziemliche Bandbreite, also an Ideen und so weiter, an lustigen Dingen. Ich bin jetzt kein besonders computerspielerfahrener Mensch. Ja, ich bin da auch immer etwas zynisch, indem ich sage, es gibt eigentlich nur drei Computerspiele. Ja, so, weißt du, da, wo man die Prinzessin retten muss, da, wo man irgendwie alle umbringen muss und das mit dem Auto, so. Da hat man mir schon mal 90% abgegeben. Ich weiß, bevor jetzt irgendwie.
Da ich nur Adventures gespielt habe.
Ja, genau. So. Da kommen wir auch so ein ähnliches Ding. Mir ging das übrigens auch so. Also ich bin eigentlich so ein bisschen spieleagnostisch. Text-Adventures fand ich aber wiederum ganz toll. So, ja, so in diese ganzen Strategie- und Multi-User-Spiele bin ich nicht so richtig reingekommen. Aber ich will jetzt auch gar nicht über mich reden, sondern was mich interessiert ist, wie siehst du da jetzt die Kreativität gestreut im Computerspielebereich und wo sind da die Verbindung zwischen der Computerspielewelt, die ja auch teilweise extrem kreativ ist und die natürlich auch noch ganz andere Möglichkeiten hat und auch ganz andere Dinge bewältigen kann, ja, wo ein Brettspiel das den Vorteil eben, dass man hat richtige Menschen in einem Raum und man kann sich irgendwie angucken und miteinander lachen, versus eben die ganzen Vorteile, die so Computerspiel Konzepte mit sich bringen.
Also ich muss dazu sagen, ich bin bei den Computerspielen ausgestiegen, als es mit dem Amiga vorbei war. Also da habe ich noch viel gespielt und ich habe auch als Kind immer versucht, die als Brettspiel umzusetzen. Also Maniac Mansion zum Beispiel habe ich dann mir so einen Plan gebaut und versucht, das irgendwie nachzusimulieren. Weil vielleicht bin ich auch zu den Brettspielen gekommen, weil ich nicht programmieren konnte da richtig.
Ja.
Und habe dann halt das gemacht, was ich machen konnte. Und danach habe ich die Brett...
Ja, aber du machst doch eigentlich genau das Gleiche. Ja. Ich meine, das, was du da eben beschrieben hast, so wie, was weiß ich, ich kann, ein guter Brettspieler findet irgendwie alle Lücken. Ja, man muss das ganze System im Kopf durchgehen. Man schafft sich irgendwie ein Regelsystem und man denkt das dann mit Handlungsabläufen durch. Dann hat man so eine Debugging-Phase, wo man das alles austestet. Man spielt es irgendwie mit sich. Dann hat man seine Beta-Tester. Ich meine, das hätte ich jetzt auch, da hätten wir jetzt auch 10 Minuten lang gerade über Programmieren reden können. Mhm. Da wären keine anderen Worte gefallen. Gibt da schon irgendwie eine ganze Menge Berührungspunkte?
Die gibt es auf jeden Fall. Ich denke, zu dem Zeitpunkt, wo ich ausgestiegen bin und wo ich auch die Entwicklung der Computerspiele eher negativ gesehen habe, war halt, dass plötzlich die Grafik und der Sound so in den Vordergrund gerückt sind und die 3D-Engines und so. Und selbst die absurdesten Spiele, die total Spaß gemacht haben, mussten plötzlich 3D werden. Mhm. Obwohl es gar keinen Sinn gemacht hat, also gerade bei den Adventures.
Ja.
Und ich glaube, dann gab es eine ganz lange Phase, wo die Spielmechanismen selber in den Hintergrund gerückt sind. Und leider bin ich da dann ausgestiegen. Das heißt, ich weiß nicht, wo die Computerspiele mittlerweile sind.
Aber ich habe schon den Eindruck, dass sich das jetzt langsam wieder ändert, nicht? Weil jetzt ist das so mit dem 3D langsam, atmen alle wieder ein bisschen aus.
Also ich
gerade so Multi-User und das Miteinanderspielen, nicht World of Warcraft etc., das sind ja auch alles Systeme, die im Prinzip deiner Beschreibung auch gehorchen. Da gibt es halt irgendwie Regelsysteme, man hat Ressourcen, man macht Handel, ja, das sind ja alles Elemente, die dort einen ganz großen Reiz ausmachen.
Also ich habe auch damals zwei Vorträge an der Games Academy gehalten, die ja Computerspiele-Entwickler ausbilden in Berlin. Mhm. Über Brettspiele, da habe ich mich auch ein bisschen so gefühlt, die machen jetzt Animationsfilme und ich sage ihnen, wie man die 10 Gebote in Steintafeln meißelt, so ungefähr. Aber fand ich ja auch wichtig, man lernt ja auch natürliches Zeichnen, bevor man dann im Kunstunterricht dann weitergeht. Ich glaube, die Berührungspunkte sind eigentlich groß, weil man das Gleiche machen muss, genauso wie du sagst. Man muss das Spiel halt designen und sich überlegen, wie interagiert es und so weiter. Beim Brettspiel hast du halt immer die Beschränkung, was ist technisch möglich. Und das ist sehr wenig, weil der menschliche Geist nicht so viele Register hat, wo er Werte speichern kann und so. Du musst eigentlich fast alles immer auch im Brett festhalten, den Stand. Wo wir gerade sind. Und deswegen, du musst es halt immer destillieren, die Ideen, die du hast, und kürzen. Und es sind auch viele lustige mechanische Entwicklungen dadurch entstanden, von Sachen, die einfach was simulieren, einen Zustand festhalten können oder einen Zustand erzeugen. Es gab so einen Turm, wo du dann Würfel reinwirfst als neuer Zufallsgenerator, der nicht mehr ganz so Zufall ist, weil es ja davon abhängt, welche Würfel schon in diesem Turm drinstecken. Also der war ein bisschen verwinkelt innen drin.
Ja.
Also manchmal denkt man sich einfach neue Sachen aus, dann mechanisch. Beim Computerspiel hast du die ganz große Freiheit. Und eigentlich ist es schade, dass die Berührungspunkte so gering sind zwischen diesen beiden Branchen. Deswegen habe ich auch da ein bisschen den Kontakt gesucht damals. Brettspielentwickler arbeiten halt anders, weil da nicht diese Budgets dahinter stecken. Also die Verantwortung zu haben, da so ein 10-Millionen-Dollar-Projekt umzusetzen, die möchte ich als Brettspielentwickler nicht haben. Mhm. Als Brettspielentwickler bin ich frei, denn im Normalfall kriege ich auch keinen Auftrag, sondern ich entwickle das, was mir Spaß macht, das, was ich machen möchte. Und gehe dann zu einem Verlag und sage, hey, hast du Lust, das zu machen?
Das ist eigentlich mehr Erfinder. Das wäre wieder das ursprüngliche Wort.
Ja, genau. Und die arbeiten natürlich auch noch dran und versuchen das dann zu verbessern und dann kommt das auf den Markt. Aber ich bin nicht gebunden. Und bis zu diesem Zeitpunkt habe ich wirklich 10 Euro für Material reingesteckt und natürlich meine Zeit. Bei einem Computerspiel sieht das anders aus. Ich weiß gar nicht, wie das so funktioniert, wie die ihre Konzepte entwickeln. Also mal abgesehen von denen, du nimmst ein altes Computerspiel und überlegst dir, was du da noch
Neues
draufpacken
was machen
kannst.
Ja. Aber du warst ja jetzt auch gerade, können wir auch mal erwähnen, hier aktiv in die Umsetzung eines Brettspiels auf dem Computer eingebunden. Eben das schon erwähnte Carcassonne. Das ist ja unsere Freunde und Kollegen aus München umgesetzt haben und da warst du aber auch gestalterisch mit tätig.
Naja, da habe ich eigentlich da kann man sehen, wie es ganz gut funktionieren kann.
Also regelgestalterisch.
Genau, tätig. Also es ging um die Solo-Variante, da hatte Dominik einen Entwurf gemacht von der und ich habe einfach als Spieleautor drüber geguckt und gesagt, hier und hier und hier und hier.
Also normalerweise spielt man das halt mit mehreren anderen und wollte sozusagen einen Modus schaffen, wo man es alleine spielen kann.
Genau, also eine neue Erfindung, die Solo-Variante für Carcassonne,
ja,
die man alleine spielen kann. Und dann haben wir eben darüber diskutiert, was muss aus spielerischer Sicht da drin sein, damit es eben Spaß macht und funktioniert. Und diese Rolle habe ich dann eben übernommen, sozusagen das Spiel, diese einen da nochmal umzustellen.
Das, also ist das, was heißt Solo? Also dass man gegen, aber nicht, dass man gegen Computer spielt.
Na so, es funktioniert ein bisschen so wie eine Passions liegen. Mhm. Das kennen wir ja alle von diesem PC-Spiel.
Ja, ja.
Was ich nicht gespielt habe, weil ich nie einen PC besessen habe in meinem Leben.
Ja, aber ich habe schon mal Patience gespielt. Ja. Das kann man ja auch ohne Computer spielen.
Genau.
Welch Wunder.
Du kriegst einfach Karten und musst sie anlegen und es muss so gut gelegt werden, dass eben
gewisse Ergebnisse rauskommt. Dass am Ende irgendwie aufgeht, genau. Hm.
Genau, und das eben so zu designen, dass eine gewisse Dynamik drin ist, dass die Variabilität groß genug ist von Partie zu Partie und dass eben auch der Widerspielreiz da ist. Widerspielreiz mhm. ist ein Buzzword im Brettspielbereich, obwohl es manchmal albern ist. Viele Spiele werden halt nur einmal gespielt. Da muss der Widerspielreiz gar nicht so toll sein.
Ja.
Aber der heißt eigentlich, dass ein Spiel Tiefe hat, dass man es entdecken kann. Mhm. Über die Partien und dass es nicht langweilig wird dadurch. Und das ist vielleicht auch was ich sehr reizvoll finde an Spielen, dass ich ein Produkt schaffe mit meiner Erfindung, das dann bastle, aber ich habe es selber noch nicht erfahren. Was ich damit meine, ist, wenn ich ein Buch schreibe, dann kenne ich dieses Buch vorher, dann weiß ich, wie die Geschichte endet. Wenn ich ein Spiel mache, habe ich zwar eine Vorstellung, aber ich weiß nie, wie sich spielen wird. Also das ist eher wie ein Baby kriegen. Du weißt nicht, was dann da rauskommt.
Yeah.
Und dann hast du deine Freude selber an deinem eigenen Produkt. Das ist, glaube ich, was Ungewöhnliches für so künstlerische Sachen.
Du hast vorhin erwähnt, also eine der Sachen, wo du so ein bisschen ausgeholt hast und ich dich wieder eingefangen habe, aber das wollen wir mal hier durchaus nochmal angehen. Stichwort GUI und selbsterklärende Spielanleitungen. Also üblicherweise ist es ja schon so, dass so ein Brettspiel mit nicht wenig Regelwerk daherkommt. Man muss halt dann irgendwie erstmal so 5-6 Seiten lesen, beim einen mehr, beim anderen weniger, um eben nichts falsch zu machen. Ist das jetzt irgendwie so eine Eigenschaft einiger Spiele oder dass es generell etwas fehlt und was mal so ein Trend sein sollte, dass die Spiele mehr selbsterklärend sind?
Also es ist der große Pferdefuß an den Spielen momentan, dass du dich immer durch diese Anleitung quälen musst. Und
gerade für so Einmalspieler.
Manche Leute haben schon keine Lust, einen 6-seitigen Text zu lesen, eine 6-seitige Anleitung, puh.
Ja.
Vor allem die Anleitungen sind so geschrieben, dass sie viel Spieler sofort verstehen, weil immer die gleichen Begriffe verwendet werden. Aber so ein Laie hat da Probleme.
Mhm.
Und deswegen habe ich auch letztes Jahr einen Workshop gemacht dazu, sprechendes Material sozusagen. Ein gutes Spielbrett und ein gutes Spielmaterial verrät dir schon 90% der Regel.
Mhm.
Nehmen wir zum Beispiel Risiko. Da gibt es Würfel, die sind rot und Würfel, die sind blau. Und die einen sind für Angriff und die anderen sind für Verteidigung.
Mhm.
Ist logisch, welche sind, oder?
Rotes Angriff.
Genau, rotes Angriff. Das ist zum Beispiel gutes Design. Das haben sie übrigens auch geändert in Risiko. Früher waren die nicht rot und blau.
Ah.
Aber solche kleinen Hints sind ganz gut. Oder ich habe Spielfiguren, die sind rund. Und ich habe Spielfiguren, die sind eckig. Und dann habe ich einen Spielplan, da gibt es runde Felder und eckige Felder. Ist sofort klar, was wohin gehört.
Mhm.
Und solche kleinen Sachen helfen den Spielern, das Spiel zu begreifen. Und ja, deswegen liegt mir eben User Interface auch immer sehr am Herzen. Und ja, das kann sich auch alles gegenseitig befruchten. Also sowohl für Computer als auch für den Brettspielbereich. Da gibt es halt auch Probleme, zum Beispiel mit den Farbenblinden. Musst du immer darauf aufpassen, dass Sachen nicht nur farbkodiert sind.
Accessibility sozusagen, ja.
Und Farbkodierung ist halt sehr verbreitet in Spielen. Das kennt jeder aus Mensch, ärgere dich nicht, Rot, Blau, Grün, Gelb. Und Rot und Grün hast du schon ein Problem, wenn du nicht die Helligkeit unterschiedlich machst. Also da ist auch ein Bewusstsein entstanden. Hat auch was damit zu tun, dass die Produktionsmittel einfach besser geworden sind. Man kann mehr Rücksicht nehmen auf gewisse Sachen. Spielregeln waren früher schwarz-weiß, wenn sie nicht im Schachteldeckel gedruckt waren.
Ja.
Also man bemüht sich schon. Es gab sogar...
Wobei der Schachteldeckel den großen Vorteil hat, dass man sie nicht so einfach verlieren konnte.
Ja. Es gab sogar, ja, man kann sie sich heute schon normalerweise als PDF runterladen.
Okay, ja, moderne Zeit.
Also da muss ich auch ganz dringend auf eine Website hinweisen, die sozusagen das Mekka der Informationen über Spiele ist, das ist BoardGameGeek.com.
Ja.
Da findest du über jedes Spiel Informationen. Mhm. Spielregeln, Bilder zu dem Spiel, wann ist das erschienen und so weiter.
Das ist ja nochmal
BoardGameGeek.
BoardGameGeek, aha.
Ganz lustig auch, dass die erst die Amis kommen mussten, um sowas, so ein Portal aufzubauen.
Ja, merkwürdig, ne? Das können sie dann wiederum besser.
Ja, also da hat Deutschland schon sehr geschlafen, muss man ganz ehrlich sagen.
Ui, weia, das ist aber voll mit Fu.
Ja. Mhm.
Ist das alles Englisch oder gibt es das dann das auch in Deutsch?
Alles Englisch.
Ah, okay. Also es harrt sozusagen noch an der deutschen Variante.
Ja, ich weiß nicht, ob die noch kommen wird.
Okay.
Ich hatte das Gefühl, dass die deutschen Spieler nicht ganz so internetaffin waren. Also jetzt langsam gibt es ein paar Blogs und so, die sich mit Spielen beschäftigen.
Denkst du, dass so der Brettspielspieler dann auch wirklich so ein Internetagnostiker ist?
Und nee, Internetagnostiker würde ich jetzt nicht sagen. Aber jetzt auch nicht der Early Adopter.
So ein Offline-Typ.
Nee. Offline-Typ. Also ich sage immer, es gibt so viele Arten von Geeks.
Ja.
Und Brettspiel-Geeks sind nochmal anders als die Rollenspiel-Geeks und anders als die Computerspiel-Nerds und so weiter. Klar ist die Szene recht offline basiert. Ich habe es gemerkt, es gibt einmal im Jahr eine große Spielemesse in Essen. Das ist die größte Publikumsmesse weltweit.
Die heißt dann wie?
Spiel.
Ah, okay. Mhm.
Und da war auf Twitter nicht viel los.
Ja. Na,
normalerweise, wenn du so ein Event hast, dann geht es auf Twitter
ab. Das hatte
Twitter
ich neulich bei so einer Buchtagung in Berlin, war das auch ähnlich. Dann konnte man auch wirklich auch an zwei Fingern abzählen, wer da getwittert hat.
Aber ich glaube, das ändert sich gerade.
Ja.
Ich meine, aber was das Elektronische angeht, sind die Spiele schon manchmal ein bisschen hinterher. Also zum Beispiel die Verlage haben das Twittern gar nicht für sich entdeckt und Facebook ist da auch sehr stiefmütterlich.
Haben denn Brettspiele schon in der Regel ihre eigene Homepage so?
Nee, die Verlage haben alle Homepages, da sind die Informationen aber sehr dürftig.
Mhm, wie man es so kennt.
Nur die herausragenden haben irgendwie Homepages.
Aber ist das nicht eine große Chance auch, das Netz? Also ich meine, ich denke jetzt an zweierlei. Einerseits das Netz quasi so als, ja, ich will jetzt nicht soziales Netzwerk sagen, aber halt so ein bisschen so als Informationsdrehscheibe rund um das Spiel, so für Anregungen, Variantenbildung, ja, Regelvarianten etc. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das bei diesem BoardGameGeek quasi schon das, ja, das Konzept ist, ist es wahrscheinlich, aber dann eben sozusagen auch für den Hersteller, denke ich mal, gibt es da auch noch mehr abzuholen. Nächste Geschichte ist natürlich, was ist mit Adaptionen von Brettspielen auf dem Computer, um sich eben seine Mitspieler nicht unbedingt im selben Raum suchen zu müssen. Man hat ja gesagt, in den USA hing es eben dann sehr auch einfach an der Größe und der Weitläufigkeit des Landes. Schreit doch geradezu nach Computern und Netzen, oder?
Also ohne das Netz wäre der Markt wahrscheinlich halb so groß, weil dann gäbe es wahrscheinlich auch nur noch den deutschen Markt und die anderen wären marginal.
Mhm.
Interessant ist da die Mentalitätsfrage. In den USA gibt es eine unglaubliche Fankultur. Die gibt es in Deutschland nicht. Da geht es meistens darum, ja, die finden ein Spiel toll und spielen es auch, aber die gehen nicht raus und stellen sich hin, hier, ich habe das tollste Spiel der Welt gespielt, wisst ihr alle, guckt mal her. Und das machen die Amis. Die beißen sich da fest an einem Spiel und promoten das richtig und pushen das.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum der amerikanische Markt so schnell gewachsen ist. Weil die machen das wie Tupper und versuchen, andere zu bekehren zum Brettspiel. Da ist der Deutsche ein bisschen anders.
Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, mit so einem Hase- und Igel-T-Shirt durch die
Fußgängerzone zu laufen. Ohne Netz wäre das wahrscheinlich auch nicht gegangen.
Na gut, aber ich meine, was ist jetzt mit Adaption? Ich meine, sind jetzt nicht, ich meine, wenn Brettspiele schon so viel Überlegungen reingeflossen ist in Bezug auf das Austarieren der Regeln und dass das eben sozusagen auch sozial funktioniert, dann sind das doch eigentlich ideale Vorlagen für Computerspiele. Oder passt da wieder irgendwas nicht? Oder
ja,
sind die Regeln nur geeignet, wenn man in einem Raum sitzt?
Also prinzipiell gebe ich dir recht. Es gibt auch die Brettspielwelt, da kann man online gegeneinander spielen. Das sind 1:1 Umsetzungen.
Ja, Schach ist ja im Netz
ja
auch ein gutes Beispiel.
Mit den Umsetzungen ist es so eine Sache. oft wurde nicht verstanden, was man da so macht. Nicht alle Brettspiele sind geeignet für Computer. Und wenn sie umgesetzt wurden, dann meistens schlecht. Das heißt, ich mache da halt jetzt 3D drauf. Ja, yeah. Völlig unsinnig. Mhm. Es geht erstmal darum, gut auszuwählen, was ist überhaupt geeignet.
Ja.
Was will ich auch am Computer mit anderen spielen. Dann zweitens, welche Plattform habe ich? Ist es der PC oder ist es das iPhone zum Beispiel?
Mhm.
Will ich online spielen oder gemeinsam am Brett mit diesen Touch-Devices, wenn ich die auf den Tisch lege? Es könnte ja auch irgendwie interessant sein,
ja, richtig.
Da was zu machen. Weil ich halt mehr Möglichkeiten habe durch das Computerisierte. Ja, ich muss es leider sagen, aber die einzige Umsetzung, die mich bislang überzeugt hat, war wirklich dieses Carcassonne. Weil die sich nicht überlegt haben, wie mache ich jetzt ein Computerspiel, sondern was will der, der das Brettspiel jetzt online spielt, eigentlich machen? Ne? Also ich bin nicht aus der Computerperspektive rangegangen, sondern aus der Brettspielperspektive. Und dann entscheiden die sich 2010 für eine 2D-Grafik. Und das ist super,
ja.
Weil es funktioniert.
Hat ja auch schon im wahren Leben
ja.
funktioniert sozusagen.
Ja.
Warum nicht dann auch?
Ja. Und manchmal ist die 3D-Version schlechter zu spielen, auch im echten Leben, auch wenn die was hermacht.
Ja.
Muss man sich dann entscheiden zwischen Abverkäufe und zufriedenen Kunden. Vielleicht verkauft man mit der 3D-Version mehr, aber sind die dann zufrieden? Nee. Insofern, man muss es wirklich richtig machen, man kann es nicht hinschludern. Und deswegen ist es unglaublich schwierig. Und bei Carcassonne hat es halt geklappt, weil das war ein Klassiker.
Mhm.
Ja, ein moderner Klassiker. Das hatte schon so eine Marktdurchdringung.
Ja.
Und dann eine gute Umsetzung, das geht. Aber irgendein Spiel irgendwie umsetzen, macht nicht so viel Sinn.
Gut, also ich meine, es hängt natürlich immer davon ab, wie es gemacht ist. Und dass man das alles verkacken und vergeigen kann, das ist vollkommen klar. Ich meine, das sieht man ja auch... Was ich, na gut, der Vergleich jetzt mit Hollywood-Filmen und das Spiel dazu ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber auch da mag es mal passen und mal nicht. Ne? Aber ich meine, auch ein Film hat ja im Prinzip gut erstmal keine Regeln. Das Spielelement ist da in der Regel so erstmal nicht vorhanden, aber es wird ja zumindest schon mal so eine Story gesetzt und damit auch eine Welt manchmal gebaut, ja, sozusagen, in die man dann die Regeln und auch die Fantasie hinein projizieren kann. Das kann eben gelingen und das kann nicht gelingen.
Also Lizenzspiele, wie man das dann nennt, also zu einer Buchlizenz zum Beispiel, sind ja tendenziell eher schlechter als normale Spiele. Dass es überhaupt gute Lizenzspiele gibt, ist noch gar nicht so lang her. Also das Herr der Ringe, was ja kooperativ war, das wurde dann gelobt, oh, es ist eine Lizenz und ein gutes Spiel. Also es war eher immer so ein Negativfaktor. Und auch bei Computerumsetzungen war es dann halt immer, ja, und die künstliche Intelligenz ist so schlecht. Und
können in Büchern eine gute Vorlage sein? Oder ist das auch eher die Ausnahme?
Also als der Weg zum Spiel ist sehr weit. Gerade bei Büchern und Filmen.
Hm.
Weil normale Spiele gerade keine Story erzählen, die so fix ist. Und manche Spiele erzählen gar keine Story im dramaturgischen Sinne. Deswegen ist es sehr schwierig. Man muss es dann sozusagen skripten, also da bestimmte Ereignisse auf jeden Fall irgendwie einbauen. Und das ist, glaube ich, schon hohe Kunst, was umzusetzen und irgendwie das Gefühl zu haben, es passt als Umsetzung.
Hm.
Weil ein Spiel so anders ist und weil das Ende ist ja auch offen. Ne? Also da kann eben Sauron gewinnen und nicht die Gefährten.
Skandal.
Skandal, genau. wobei das ja noch nicht so schlimm ist. Aber bei Filmen hat man oft gewisse Plotpoints und möchte Charaktere wieder treffen oder bei Büchern noch viel mehr. Es gibt ein paar Spiele zu Filmen, die gut funktionieren oder zu Büchern, aber dann trotzdem nicht viel vom Film rüberbringen.
Wenn man jetzt irgendwie so ein bisschen dem Thema noch bisher so fern war, aber sich so denkt, oh, man könnte ja jetzt auch mal wieder so die Schachtel aus dem Regal ziehen, hat aber keine. Was sind denn so die Spiele, die man mal gespielt haben muss?
Jan Sieler sollte man schon gespielt haben, obwohl ich das damals nicht mal mochte, als es rausgekommen ist.
Mhm.
Das lag daran, dass ich mit einer bestimmten Person gespielt habe. Die hat es einem verleidet. Also der Kontext ist doch auch, ja, hat nur die Hälfte der Regeln erzählt und dann Haushoch gewonnen,
okay.
Das zog sich und so.
Schlechter Sex.
Der Kontext ist schon auch immer gut. wichtig. Ja, diese Klassiker sollte man spielen, also auch Carcassonne. Aber zum Beispiel, wenn man, ja, es fällt mir immer sehr schwer, denn es weiß fast keiner, aber es gibt so viele verschiedene Spiele, dass man eigentlich zu jeder Person ein Spiel finden kann, was gut zugeschnitten ist auf diejenige. Und die Tragik ist, die Händler in den Spielläden wissen meistens nichts. Also gerade in den Großen, die sind nicht ausgebildet. Ich habe auch mal im Spieleladen gearbeitet. Da muss man schon in so eine kleine Klitsche gehen, die es vielleicht in Studentenstädten gibt.
Mhm. Gibt es denn so eine Brettspiel-Spezialistenbude irgendwo in irgendeiner Stadt, wo so die Freaks sitzen?
Ja, es gibt eigentlich schon in den größeren Städten immer so Spezialistenbuden. Also hier in München jetzt nicht, da ist das Spezialisierteste der Oblätter, oder es gibt dann schon wieder so kleine, die eher Tabletops machen und so. Und so.
Was ist das?
Tabletops sind so, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind es so Spiele mit Miniaturen, ja, so, die man auch bemalen kann und so und auf einer Landschaft und dann läuft man da so rum und beschießt sich oder was weiß ich oder kämpft. Aha. Das ist schon wieder eine andere Kultur.
Das ist mir schon so näher am Eisenbahnmodell sozusagen.
Ja, so eine Mischung zwischen Eisenbahnmodell und Spielen und Simulation.
Mhm. Okay.
Was man sonst so gespielt haben müsste, also wenn man sich ein bisschen mehr auskennt, dann ist Dominion schon eine schöne Wahl, was ja, wie gesagt, Spiel des Jahres war 2009, ist aber vielleicht nicht so einfach für einen Einstieg. Also so ein Griff, ich sage das immer so ungern als Spieleautor selber, weil die ganzen Spiele keine Beachtung bekommen, die nicht das Spiel des Jahres kriegen. Aber so ein Griff zum Spiel des Jahres ist natürlich auch nicht doof.
Na gut, aber ich meine, vielleicht gibt es da noch irgendeinen geheimen Tipp, der schon immer mal hätte Spiel des Jahres werden sollen, aber die notwendige.
Naja, zum Beispiel Funkenschlag ist ein tolles Spiel. Da geht es darum, Energiekonzerne aufzubauen und kannst auch deine Atomkraftwerke bauen und dein Fusionskraftwerk und deine Windkraftwerke. Das ist ein tolles Spiel, das war auch nie Spiel des Jahres.
Und wenn man alles richtig gemacht hat, explodiert das Atomkraftwerk, ja, und die Kühe fallen um?
Ja, den Sketch habe ich mal nachgespielt von Loriot.
Wirklich?
Ja.
Oh, ganz großartig. Dicky,
sag ein Gedicht, zicke, zacke, Hühnerkacke. Ja, ein sehr, sehr schönes Spiel. Also da werden Spiele dann auch wieder in der Popkultur verwendet. Also gibt unglaublich viele Monopoly-Satiren. Habe letztens auch eine gesehen übers Web und so. Aber das schaffen nur sehr wenige Spiele, in diese Populärkultur einzugehen. Ja, insofern, es fällt mir wirklich schwer, Empfehlungen zu geben. Also für wenn man mit Kindern spielt, was ein sehr schönes Spiel ist, war das Kinderspiel des Jahres. Letztes Jahr ist Wer war's? Das ist mit Elektronik, lustigerweise. Mhm. Ist ein Deduktionsspiel, was ich ja schon erwähnt hat. Also man muss rausfinden, wer hat den Diamanten, glaube ich, oder Diamantring geklaut. Und dann läuft man so durch die Gänge. In den verschiedenen Räumen gibt es Tiere und die sagen einem so Tipps. Mhm. Und das ist eine ganz schöne Vermischung zwischen einem Elektronikspiel, also du hast so eine Box, die spricht halt, du sagst ja, wo du bist, und einem Deduktionsspiel gewesen. Eine der wenigen gelungenen Vermischungen zwischen Elektronik und Brettspiel.
Mhm. Das ist auch so ein merkwürdiges Genre von so Geräten, die dann so drauf tippen muss und dann irgendwie so sprechen und so.
Oder Material in.
Zieht der Computer vielleicht mehr ins Brettspiel ein als das Brettspiel in den Computer?
Ja, das kann, so kann gut sein. Also gerade mit den Touchgeräten kann ich mir das gut vorstellen.
Mhm.
Aber das dauert alles noch ein bisschen, habe ich das Gefühl. Also im Grunde wäre das jetzt die Zeit, wo jemand, der das richtig macht, wahrscheinlich die Brettspielbranche übernehmen könnte. Aber es macht halt keiner.
Mhm.
Weil die Brettspielbranche hat auch viel zu wenig Geld. Also die Umsätze, die da gemacht werden, da lachen andere Branchen drüber. Das hat große Vorteile, so eine kleine Branche zu sein, weil viel über Vertrauen geht. Also da kommt man meistens nicht mit dem Anwalt, wenn irgendwas ist. Es wird auch kaum geklaut. Also ich zeige einem mit Klauen meine ich, ich zeige einem Verlag meine Idee und er sagt, ah, oh, das ist aber eine schöne Idee.
Können wir aber leider nicht machen.
Können wir nicht machen, passt gerade nicht ins Programm, passt erst, wenn sie aus der Tür rausgegangen sind.
Ja. Aber ist denn das auch so einfach, irgendwas sowas so gut umzusetzen? Ich meine, wenn man jetzt so die Idee erzählt, muss man sie dann so weit auspacken und so weiter?
Ja, meistens packt man dann schon ein fertiges Spiel aus und zeigt es.
Oder ja, gut, aber wenn man das jetzt kopieren wollte, dann müsste man ja auch noch eine Menge Gehirnschmalz reinstecken, um das wirklich zum Laufen zu bringen.
Ja, die Anfänger beginnen ja immer damit, den Verlagen so eine Geheimhaltungserklärung hinzulegen. Hm. Daran erkennst du, der kennt sich in der Brettspielbranche nicht aus, der kommt vielleicht von der Fernsehbranche oder so.
Ist das so ein Ehrenkodex oder warum funktioniert das?
Also es kennt sich jeder.
Okay.
Also da ist wieder das soziale Element das Wichtige. Mhm. Man leistet es sich im Regelfall einfach nicht, weil das spricht sich dann wieder rum und dann kommen die Autoren nicht mehr zu mir.
Verstehe.
Wenn ich das mache. Und überhaupt diese ganze Copyright-Schiene und so und Ideen klauen und so, ist sehr, sehr schön in der Brettspielbranche, ohne dass es Regeln dafür gibt. Das basiert alles auf diesem
Gentleman's Agreements,
diesem Peer-Group-Verhalten. Wie verhalten sich die anderen? Also verhalte ich mich auch so. Das heißt, man kann eigentlich auch Vertrauen anderen Spieleautoren und Spiele zeigen und mit denen testen, ohne Angst zu haben, dass sie das klauen. Mhm. Natürlich werden sie davon inspiriert, aber ich inspiriere halt auch wieder andere und inspiriere mich von anderen Spielen. Und es gibt so eine unausgesprochene Regel, wenn ein Spiel erschienen ist, darf ich daraus alle Elemente benutzen. Ich sollte nicht das Spiel 1:1 nachbauen, das würde auch kein Verlag nehmen, weil der sagt, das gibt's ja schon. Mhm. Aber Elemente draus nehme ich und baue die wieder anders ein bei mir. Und so gibt's, also diese Offenheit hat auch dazu geführt, dass die Brettspiele sich so weit entwickelt haben in den letzten 10, 20 Jahren. Wenn man bedenkt, wenn man Einzelsachen hätte patentieren können, dann wäre die Entwicklung wahrscheinlich nur ein Zehntel der Zeit.
So analog zu den Softwarepatenten, dass man sagt, naja, ihr habt aber jetzt hier diese Art von Spielstein in diesem Spielkonzept verwendet, das haben wir ja hier in unserem Spiel schon verwendet und das dürft ihr nicht.
Also entweder hätte sich dann so ein Austausch der Verlage herausgebildet, dass du eben Patente haben musst, damit du überhaupt ein Spiel machen kannst, so ein Patenttausch. Die ganze Kleinverlagsszene wäre dadurch gar nicht entstanden.
Ja.
Weil hätten sie es sich nicht leisten können. Oder der ganze Prozess wäre viel langsamer abgelaufen und die Qualität der Spiele wäre viel langsamer gestiegen.
Denkst du, dass das auch etwas ist, was in der Szene komplett auch verstanden worden ist, dass das so ein wichtiges Ding ist oder ist das eher nur so Zufall, dass noch keiner durchgedreht ist?
Ich glaube, dass viel in der Szene noch gar nicht verstanden wurde. Also was wir eigentlich hier tun und wie wichtig das sein könnte und wie nützlich für andere Bereiche. Das ist auch einer der Gründe, warum wir die Tagung gegründet haben. Mhm. Um diese impliziten Sachen, die wir da machen, auch mal auszusprechen.
Wie viele Leute nehmen daran teil eigentlich?
Das sind nur 50 ungefähr.
Nur? Naja, das ist ja schon eine Menge Leute. Ne?
Also 50 Autoren.
Raum schon voll.
Im Jahr. Also die Spieleautorenzunft, das ist sozusagen die...
Und das sind alle oder was?
Nein, das ist sozusagen die Gewerkschaft. Du musst da nicht drin sein. aber du kannst drin sein und hast halt dann auch gewisse Vorteile, kommst auf die Messen. Das sind ungefähr 400 jetzt Leute. Mhm. Und es gibt natürlich noch mehr Spieleautoren weltweit. Aber es lässt sich schwer bemessen, weil viele auch nur ein einziges Mal was veröffentlichen.
Aber trotzdem gibt es ja so auch ein Urheberrecht sozusagen. Wenn man jetzt so ein Spiel geschaffen hat, dann ist das irgendwie gesetzlich schon mal erkannt worden, was da einem zugeschrieben wird.
Also das ist ein schwieriges Feld.
Ist ja auch so ein bisschen so wie Fernsehquizshows entwickeln, ne?
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist es eigentlich noch im Nebel des Grauens gefangen. Das heißt, wir wissen nicht genau, ob es ein Urheberrecht ist. Gibt und wollen es auch gar nicht so genau wissen.
Naja, ich meine, es gibt ohne Zweifel ein Urheberrecht.
Ja, es gibt ein Urheberrecht, aber sind Spielregeln schützbar? Also es ist auf jeden Fall schützbar, eine gewisse Ausformung, wie ich die Spielregeln layoute, aber dieses Gedankenkonstrukt, ein Mechanismus, das geht ja eigentlich in die Richtung von einem Softwarepatent, ist bei Spielen eigentlich nicht schützbar. Das heißt, wahrscheinlich könnte man hergehen und das Spiel 1:1 kopieren. Es macht nur keiner, weil man es halt nicht macht. Und weil das ist ja auch in dieser ganzen Urheberrechtsdebatte genau der Knackpunkt. Beide Extreme führen ins Verderben.
Ja, gut, aber ich meine, wenn man es nicht macht, das funktioniert jetzt sozusagen in Deutschland, aber was ist jetzt, wenn in anderen Ländern dieselben Spiele veröffentlicht werden, ohne dass da jetzt eine Lizenz gezogen wurde?
Es wird,
du hast ja gesagt, in den USA, da ist ja jemand, der hat sich die Lizenzen geholt. Gut, die Amerikaner, die machen das vielleicht automatisch, weil sie es nicht anders gewohnt sind. Aber
also es gab immer Raubkopien im Osten. Ja, also da Monopoly konnte ich mir nur selber nachbauen. Und
es gab Monopoly
natürlich,
im
also,
Ostblock.
Natürlich wurde da Monopoly gespielt.
Achso, aber das war eher dann die Variante, die gezeigt hat, wie böse alles
ist. Nee, das hat man sich selber nachgebastelt.
Okay. Ja?
Und dann nach der Wende natürlich auch einfach die Raubkopien. Und das Lustige ist, dass es eigentlich die Situation besser wird. Also wenn sich so ein Markt entwickelt und größer wird, ja, dann kommen dann, also ich glaube, das gibt es in anderen Produktbereichen auch, dass erst so die Raubkopien da sind und
den
wenn
Markt
es dann
schaffen.
So genau den Markt schaffen und wenn es dann so integriert wird, dann holt man sich halt echte Lizenzen.
Mhm.
Vielleicht auch, weil man denkt, man kann dann vor Gericht ziehen, selbst wenn es tatsächlich vielleicht nicht funktionieren würde. Also so ganz genau kann ich das persönlich gar nicht sagen, ob es geht oder nicht.
Mhm.
Aber ja, wichtig ist eigentlich, dass da der gesunde Menschenverstand waltet. Das heißt, ich kopiere es dir nicht genau, aber ich lasse mich inspirieren und dafür darfst du meine Sachen wieder nutzen. Und das setzt viel Innovation frei.
Ja, und wo geht jetzt die Reise hin? Also du hast ja gesagt, das ist alles jetzt noch ein sehr junges Objekt. Es tut sich viel, es werden sehr viele Spiele gemacht. Ich meine, wenn jetzt so viele Spiele gemacht werden, was hast du da gesagt, 300, 400, und es gibt noch mehr Leute, die spielen oder zumindest die Spiele kaufen, als die es machen, also anders als in Italien. Das zeugt ja für mich dann auch so ein bisschen nach einem wachsenden Nachfrage.
Also der Markt ist stark in Deutschland stark gewachsen in den 90ern, so diese Siedler-Zeit,
ja.
Veröffentlichung. Und hat sich jetzt nicht mehr viel weiterentwickelt die letzten Jahre. Also der ist relativ
stehen
geblieben.
Also es gab einen Schub und der ist jetzt erstmal
eingelegt. Es ist auch nicht rückläufig, aber es bleibt. Und die ausländischen Märkte wachsen.
Hm.
Das ist richtig, ja. Also es kommen immer mehr Länder dazu, die plötzlich Interesse dran haben. Es wird ja oft gefragt, ob die Computerspiele und die Brettspiele sich beißen. Ich glaube nicht, weil sie nochmal was anderes ansprechen. Also gemeinsam am Tisch sitzen und echte Materialien berühren, das hat einfach ein anderes Flair und macht man auch zu anderen Anlässen.
Hm. Man nimmt sich auch Zeit.
Ja, man nimmt sich auch Zeit. Es ist immer ein gesellschaftliches Ereignis, sowas zu tun. Manche spielen auch bloß, um zu kommunizieren, weil sie sonst nicht
so wie der Skat, nicht wahr?
Sich langweilen würden oder gar nicht kommunizieren können.
Ja.
Oder so, ist auch ein netter Füller. Und der Anspruch an die Regeln ist natürlich auch anders. Und wo geht's hin? Es wird immer weiter verfeinert, möglichst viel und verbessert und möglichst viel rauszuholen. Also es gibt einen Markt von strategisch anspruchsvollen Spielen, der aber relativ klein ist. Und so eine Mittelschicht, die vielleicht jeder verstehen kann, die sich aber auch wieder bedient aus diesen innovativen Mechanismen von den strategischen Spielen und versucht, die wieder ins Einfache zu gießen. Also der Erfolg von Siedler von Catan war ja genau sowas.
Mhm.
Also diese Spiele, wo du Ressourcen hattest und dann was aufgebaut hast und so, die gab es ja vorher schon. Und er hat es einfach genommen und so weit eingedampft, wie es ging.
Mhm.
Also populär gemacht.
Reduktion.
Also dieser Filterprozess, was Sperriges weiterzuentwickeln, populär zu machen, funktioniert bei Brettspielen auch immer. Und dann gibt es halt die Pioniere, die nicht immer den Ruhm abbekommen, leider. Die sich was Neues ausdenken und das wird dann halt wieder aufgegriffen und setzt eine neue Welle los. Ich weiß nicht, ob die Art und Weise, wie Menschen miteinander interagieren, endlich ist. Wenn die endlich ist, dann wird es auch irgendwann keine Spiele mehr geben. Aber ja, immer wieder neue Techniken zu finden, wie man miteinander was schaffen kann oder was tun kann, das ist eigentlich die Aufgabe der Spiele. Und Twitter zum Beispiel hätte eigentlich von einem Spieleentwickler stammen können. Weil diese Idee des asymmetrischen Verfolgens einfach eine sehr, sehr spielerische ist. Also ich abonniere dich, du aber nicht mich. Und welche Effekte dadurch entstehen. Es gibt ja auch sogar ein Belohnungssystem mit den Retweets und mit dem Favstar. Das sind alles spielerische Aspekte. Und ich glaube, dass dieses Know-how aus den Spielen auch durchaus weiterleben wird in so Internetsachen oder Social Media, wo man es gar nicht erst merkt. Denn die spielerischen Aspekte von Farmville, die sieht jeder sofort. Aber Farmville ist auch einfach bloß Zeit verdudeln. Mhm. Die spielerischen Aspekte von Twitter sind ganz, ganz stark, aber die fallen den Leuten gar nicht auf. Ich hoffe, dass da wirklich das Know-how aus beiden Seiten mal zusammenkommt.
Weil meinst man du sowas so wie, was weiß ich, so Twitter-Movie-Titles, wie würde ein Film heißen, wenn man ihn im Twitter-Versum spielen würde? Meinst du sowas? Solche Wortspiele, die man da miteinander spielt? Oder Blumenkübel-Memes, die...
Twitter ist ein Spielzeug. Das ist ein nützliches Spielzeug. Aber auch normale Spiele können nützlich sein, wenn ich jetzt ein Quizspiel habe zum Beispiel. Kann ich auch was lernen. Es gibt auch Lernspiele im großen Markt, wobei denen oft anhaftet, dass sie vielleicht nicht so viel Spaß machen. Man kann aber Spiele natürlich so entwickeln, dass sie Spaß machen. Ich träume immer noch und irgendwann, wenn ich mich auskennen würde, würde ich es tun, ein Brettspiel zu machen, dass du spielst und wenn es fertig ist, hast du danach deine Steuer gemacht. Ohne dass du es überhaupt gemerkt hast.
Das wäre wirklich der höchste Grad an Nützlichkeit, die
ich
mir
warum
vorstellen
ich das
könnte.
Nicht machen kann, ist, weil ich das nicht verstehe, was man alles absetzen kann. Also ich hätte die Expertise nicht.
Da musst du dich hier das mal mit den Steuerexperten zusammentun. Ich hatte ja hier auch
aber ich glaube,
einen zu Gast.
Ich glaube, ja, das war eine fantastische Sendung, was es so alles gibt. Ich habe, und dann, bei dieser Sendung habe ich mir übrigens auch die ganze Zeit gedacht, wenn die ein bisschen spielerischer rangehen würden, würden sie das ganz anders machen.
Ja, ich meine, uns betrifft ja auch Gesetze an sich. Ich meine, diese ganze Lücken ausnutzen, das ist ja nun gerade in der Steuergesetzgebung auch so ein echtes Thema. Ja, vielleicht fehlt ja dem Gesetzgeber und der Juristerei an der Stelle auch einfach die notwendige Fantasie, wie man sie eben aus einer Spieleentwicklung heraus machen könnte. Vielleicht ist ja so spieltheoretisches Know-how auch die Basis der zukünftigen Gesellschaftsgestaltung. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja, aber es sind natürlich solche Elemente und ich meine, deine vielleicht These, ob denn sozusagen der Themenbedarf und die Kommunikationsinteraktion irgendwie endlich ist, glaube, das kann man einfach getrost verneinen. Zumal ich auch glaube, dass natürlich auch ein Stück weit Gesellschaftsreflexion drinsteht. Und wenn es nur dieses Monopoly ist, ja, vielleicht braucht man sowas auch, um irgendwie die Realität dann einfach auch mal so abzustreifen, wie das ja auch Computerspiele auch teilweise für einen erledigen. Und so mit den geänderten Kommunikationsverhalten, was wir da draußen an den Tag legen, und das ändert sich ja nun wirklich in Windeseile. Ja, Twitter mag da jetzt nur die aktuelle Speerspitze sein, aber was schon allein Mobilfunk für Änderungen in unserem Sozialverhalten gemacht hat. Ich meine, wer hat das letzte Mal weißt du noch, wie es war, als man sich verabredet hat an einem Ort, als es keine Telefone gab? Ja, also wie wichtig das dann war, wirklich zum richtigen Zeitpunkt auch da zu sein. Und heute ist so dieses, während man noch auf dem Weg ist, die SMS schreiben mit, naja, es wird 10 Minuten später und tralala, und wir sind nochmal bei Italiener vorher und kommt auch da vielleicht vorbei. Das ist ja jetzt irgendwie auch vollkommen normal, ja, das ist irgendwie, das ist halt einfach so, das macht man halt einfach so, weil man es eben kann. Also es gibt einfach genug gesellschaftliche Änderungen, die man auf der einen Seite verarbeiten muss, die man irgendwie vielleicht im Spiel auch reflektieren möchte, um es für sich dann auch einfach greifbarer und begreifbarer zu machen, aber andererseits vielleicht auch eben Dinge, mit denen man sich eben auch gerne im Spiel auseinandersetzen möchte, wo man dann auch Spaß daran hat, weil es eben etwas ist, was man aus dem normalen Leben eben kennt und darunter vielleicht leidet. Und wenn es nur das Wohl und Wehe in einem Internet-Startup ist, ja, und in dem Moment, wo man das dann als Brettspiel spielt, dann ist man dann auch schon wieder beruhigt und kann dann irgendwie mit Spaß den Venture-Kapitalisten rausschmeißen. Oder was weiß ich, was man da psychologisch gerade verarbeiten muss.
Also das Blöde ist, dass Spiel und Ernst in unserer Gesellschaft ganz klar traditionell getrennt sind. Mhm. Das heißt, wenn ich ein Spiel spiele, dann ist das nur Spaß und hat überhaupt keinen, das ist völlig für sich. Und wenn ernst ist, ist ernst.
Und das Spiel immer schon sehr gerne ernst gespielt.
Ja. Und deswegen, wenn ich jetzt ein Spielsystem zum Beispiel nehme, um ein gesellschaftliches Problem zu lösen, dann kommen die Leute und sagen, aber das ist ja ein Spiel, das kann ja nicht funktionieren, das ist ja total albern. Ich kann ja meine Steuern nicht über ein Spiel verteilen. Also das wird gar nicht akzeptiert. Deswegen musst du es eben machen, wie das, und deshalb benutze ich auch Twitter als Beispiel. Du musst diese Elemente einbauen, aber sag den Leuten nicht, dass es ein Spiel ist. Weil das wollen sie nicht. Das, also.
Ich meine, es gibt hier, ich weiß nicht sehr viel darüber, aber es gibt ja den Begriff der Spieltheorie. Ja? Ich habe gerade mal hier Wikipedia aufgeschlagen, da ist schon der erste Absatz eigentlich viel sagen, nicht? Die Spieltheorie ist sowohl ein Teilgebiet der Mathematik als auch der Soziologie, das sich damit befasst, Systeme mit mehreren Akteuren zu modellieren, und die Spieltheorie versucht unter anderem, das rationale Entscheidungsverhalten in sozialen Konfliktsituationen abzuleiten. So.
Ja, und ich möchte gegenüber der Spieltheorie was setzen, nämlich die Spielpraxis. Die machen die Spieltheorie, wir machen die Praxis. Ah. Und theoretisieren sie dann wieder. Die Spieltheorie hat das Problem, dass sie sich auf sehr, sehr einfache Sachen bezieht. Also sehr eindeutige Modelle. Das bekannteste ist das Gefangenendilemma. Also zwei Gefangene wollen freikommen und werden einzeln befragt, und sie können entweder den anderen anschwärzen oder auch nicht. Wenn ich den anderen anschwärze, der andere aber zu mir steht, ja, dann bin ich befreit von aller Schuld und komme raus. Mhm. Ja? Wenn wir uns beide nicht anschwärzen, dann kriegen wir 5 Jahre, ja, weil sie uns nichts nachweisen können, aber ein bisschen bestrafen muss ja sein in unserer Gesellschaft. Und wenn wir uns beide anschwärzen, dann wissen sie ja, wir sind beide schuld gewesen und kriegen 10 Jahre, weil wir ja das Verbrechen begangen haben. Was machst du? Mit solchen Fragen beschäftigt sich die Spieltheorie. Schwärze ich den anderen an oder nicht? Und da ist es dann wichtig, wie viele Durchgänge wird dieses Spiel gespielt? In unserem Beispiel nur einmal. Also du hast nur einmal die Chance, ihn anzuschwärzen oder nicht. Es könnte aber auch sein, es kumuliert sich. Ich kann ihn anschwärzen und dann noch den nächsten Kumpel, und dann kumulieren sich die Jahre, die ich bekomme. Und da passieren unterschiedliche Sachen, und damit beschäftigt sich die Spieltheorie. Hochspannend und eine Riesenenttäuschung für mich, weil sie so theoretisch bleibt. Das, was die sich da ausgedacht haben, das machen wir dauernd praktisch und lernen draus und kriegen ein Gefühl dafür. Und jetzt wird es langsam Zeit, dass wir das Wissen auch theoretisieren, und um dann nutzbar zu machen. Mhm. Also wir haben hier die große Ölquelle gefunden, mitten in Deutschland, aber keiner hat Bock, sie anzuzapfen, weil man dann doch die Atomkraftwerke länger laufen lässt. Wir hatten da auch noch ein großartiges Spiel gespielt. Das war ein Testspiel, also das Spiel gab es noch nicht. Und da musste man so Waren ersteigern. Und das konnte man mit Geld machen. Und die Regeln waren so gebaut, dass man am Ende nur für die Waren, je nachdem, welche Waren man ersteigert hat, gewonnen hatte oder nicht. Also wenn ich Rüben, ganz viele Rüben hatte und ganz viele Tomaten, hatte ich gewonnen. Ansonsten halt nicht. Das Geld war am Ende nichts wert. Mhm. Man hat aber mit dem Geld diese Waren sozusagen gekauft von den anderen Spielern. Und der Witz an der Sache war, das Geld war nichts wert in dem Spiel. Weil es am Ende des Spiels nichts wert ist. Und bei einem Spiel zählt halt immer das Ende, wer gewonnen hat. Hm. Das heißt, de facto hatten wir ein Element in dem Spiel, was keinerlei Relevanz hatte für das Spiel selber. Also es gab keinen Grund, dir jetzt für 10 Goldstücke da meine Karotten zu geben. Ne? Weil mit den 10 Goldstücken konnte ich eigentlich nichts anfangen, weil die waren am Ende nichts wert. Man konnte auch nichts irgendwie fest damit eintauschen. Und wir waren so trainiert, Geld als wertig zu empfinden, dass wir dieses Spiel ganz normal gespielt haben. Als hätte jedes Goldstück irgendwie einen Wert gehabt. Und da war ich am Ende total verblüfft, dass wir ein Spiel, ja, eine Sache akzeptiert haben als gegeben, die, wenn man sich die Mechanismen durchdenkt, einfach nur Blödsinn war. Also vom Spieldesign hat dieses Spiel gar nicht funktioniert, weil das, womit man eigentlich um die Waren getauscht hat, das Beste wäre gewesen, meine Waren einfach gar nicht herzugeben. Ne? Mhm. Meine Karotten für mich zu behalten und nicht zu sagen, oh, du bietest mir 100 Scheine, die am Ende des Spiels nichts wert sind. Mhm. Und dann habe ich dann auch gedacht, ja, solche Sachen wie Geld, die können funktionieren, wenn die Leute dran glauben. Und so funktioniert ja Geld auch, dass die Leute dran glauben. Wenn keiner dran glauben würde, würde ich es nicht annehmen, würde es nicht gehen. Deswegen bin ich auch immer skeptisch, wenn jemand nur mit Logik kommt und mir beweisen will, dass sowas kann nicht funktionieren. Also bei einem gesellschaftlichen System. Denn der Mensch ist immer mehr als Logik.
Aber du hast ja vorhin auch dieses Beispiel mit dem, jeder kriegt gleich viel Geld und dann kam ich irgendwie so mit Grundeinkommen. Mhm. Grundeinkommen ist ja auch so ein Ding, nicht, was sich auch so in Befürworter und Gegner teilt, die dann beide glühend jeweils das Gegenteil behaupten. Ja, kann nie funktionieren und wird irgendwie alle Probleme lösen. Siehst du denn eine Möglichkeit, dass man eben so dieses Spiele entwickeln mit Menschen, ja, man kann ja das vielleicht auch mal vom Tisch, vom Brett wegkriegen und sozusagen auch Spielregeln in so einem begrenzten Menschenfeld mit richtigen Menschen über einen längeren Zeitraum machen, dass man eben sozusagen diese Spieleentwicklungslogik und diese oder Methodik auch zum Überprüfen von solchen gesellschaftlichen Thesen herbeizieht.
Also das ist ja, was im Internet gemacht wird. Da werden ja riesige Feldtests gemacht mit diesen ganzen Social Communities. Die können ja ihre Regeln festlegen und probieren da auch aus. Mhm. Sie als Brettspiel zu entwickeln und dann da zu übertragen, halte ich für sinnvoll. Es im Internet auszuprobieren, ist aber wahnsinnig wichtig und eine riesige Chance. Und das finde ich unglaublich tragisch, dass die Politik noch in dieser Hinsicht den Wert des Internets noch nicht erkannt hat. Denn was wir im Internet ausprobieren, ist eigentlich kostenlos. Da gibt es keine Toten, wenn wir uns dumme Sachen ausdenken. Hm. Was haben die denn früher gemacht? Die haben sich die Marktwirtschaft am grünen Tisch ausgedacht. Natürlich mit ein paar Beispielen. Oder den Sozialismus oder den Kommunismus. Und haben das dann umgesetzt, ohne dass je ein Test irgendwie gelaufen ist. Wir haben die große Chance, im Internet kann man schon mal sehen, funktioniert denn sowas? Also zum Beispiel Flatter jetzt als System. Mhm. Man kann das einfach mal machen und sehen, wie reagieren die Leute.
Also Flatter, das Micropayment-System, was jetzt seit ein paar Monaten...
Genau, also ich kann Geld einzahlen und das einfach verteilen. Und jetzt könnte man herkommen und sagen, okay, wir erklären es jetzt als Beta und schrauben ein bisschen rum und schauen, wie, also es jetzt gar nicht so als das Tool sehen, als fertiges Tool, was jetzt benutzt wird, sondern einfach mal als Testinstrument, um zu gucken, wie reagieren Menschen auf bestimmte Regeln. Und ich glaube, dass man da viele Erkenntnisse auch gewinnen könnte. Auch dann fürs echte Leben. Und vielleicht sollten Gesetze auch in so eine Testphase erstmal gehen.
Ja, wobei, wenn es jetzt um Geld geht, ist es immer noch so eine besondere Sache. Andererseits, Geld ist auch mal was Interessantes. Also in dieser Diskussion um Flatter habe ich auch so den Eindruck gewonnen, gerade weil es Geld ist, drückt es sozusagen Zuneigung und Unterstützungsbereitschaft sehr viel besser aus als jetzt reine Akklamationen. So, ja, ich behaupte jetzt mal, dass ich das toll finde, aber wenn es drauf ankommt, dann sähe es ganz anders aus. Ähnlich ist es ja auch mit diesen Delphi-Börsen, diesen Vorhersagesystemen, wo dann Leute quasi auf das Eintreffen eines bestimmten Ereignisses wetten mit richtigem Geld. Und es hat sich immer wieder gezeigt, dass wenn Geld im Spiel ist, wenn die Leute was zu verlieren haben, ja, dass sie an der Stelle dann eben auch sehr ehrlich sind und dann tatsächlich kollektiv in der Lage sind, so als Massenphänomen dann auch relativ gut zutreffende Voraussagen zu bilden. Ist ja eigentlich auch ein Spiel.
Ja, das ist auch ein Spiel und es ist auch wichtig bei Brettspielen oder bei Spielen allgemein, sich anzusehen, was ist das Ziel des Spielers. Was will der eigentlich? Denn je nachdem, was er will, läuft das Spiel völlig anders ab. Wenn ich jetzt ein Spiel habe, wo es um die Siegpunkte geht, Ja, die ich am Ende habe. Also ich nenne immer Siegpunkte, das ist, hat sich so eingebürgert. Das sind einfach Punkte, die man aufschreibt oder die
was auch immer sozusagen genau. Den Sieg ausdrücken.
Genau. Und wer die meisten davon hat, gewinnt halt. Mhm. Dann verhält sich das völlig anders, als wenn es um den Platz geht. Bin ich Erster, Zweiter oder Dritter? Mein Verhalten im Spiel wird ganz anders sein. Ich werde andere Strategien fahren, weil da geht es dann um alles oder nichts. Werde ich Erster oder werde ich nicht Erster? Also Erster, Zweiter, Dritter war falsch. Werde ich Erster oder nicht Erster? Mhm. Wenn es nur Sieg und Verlust gibt.
The winner takes it all.
Oder in einem Aktionsspiel, ja, wo ich malen muss oder was weiß ich, ist mir vielleicht wichtiger, dass die Runde mich toll findet, dass ich witzig bin, mhm. Ja, weil ich danach eben
die Metaebene dann
ja,
wieder,
genau. Ne? Dann werde ich ganz anders spielen, als wenn ich auf die Siegpunkte spiele. Oder der Klassiker bei Brettspielen, vielleicht lasse ich meine Freundin gewinnen, wenn ich danach noch Sex haben will. es gibt Leute, die tun das. Und dann ändert sich das Spielverhalten.
Mhm. Ja? Aber was ist denn mit Geld?
Bei Geld ist es genau das. Geld verändert das Spielverhalten sehr, wenn es um Geld geht.
Ja.
Wir kennen das ja auch von Poker, wenn es um Geld
ja,
geht.
Ja, ich meine, das ist ja nur ein Kartenspiel, hast du gesagt, zählt für dich auch bei Brettspiele. Poker ist ja an der Stelle das klassische Geldverteilungsgame. Was spielt das für eine Rolle? Hast
also
du schon
Geld
mal
beim
Brettspiel
oft
nachgedacht, mit Geld zu arbeiten?
Nee, da das jetzt auch
so ein neues Glücksspiel
nicht erlaubt ist, wie ich
ist es nicht?
Denke.
Naja, habe ich irgendwie kann man ja machen, was
irgendwann
man will,
war
ne?
Das mal nicht erlaubt. Ja, aber das dann zu produzieren.
Ach so, okay.
Das macht dann keinen Spaß, wenn es
nicht. Na gut, man kann ja seine Plastikchips auch irgendwie gegen Münzen austauschen.
Ich glaube, da muss man wieder nachweisen, dass es kein Glücksspiel ist. Ne? Hm. Also, dass ich so gewinnen kann. Vielleicht brauche ich dann auch noch ein Lied. Ach, keine Ahnung. Das okay. Ist mir zu kompliziert.
Das Fass müssen wir jetzt auch nicht unbedingt
genau.
Aufmachen.
Ja, Geld verändert das schon sehr. Weil du es ernster nimmst und eine andere. Es kommt einfach eine neue Ebene rein, weil dieses Geld bedeutet was nach dem Spiel.
Ja.
Bei einem Brettspiel ist es normalerweise so, am Ende des Spiels, also gute Spieler, wie ich das jetzt sagen würde, am Ende ist alles vergeben und vergessen. Du trägst nicht nach, was im Spiel geschehen ist.
Mhm.
Im Spiel darf ich mich aufführen wie ein Troll, wenn ich das möchte. Ohne dass du es mir nachtragen willst. In der Wirklichkeit schaffen das nicht
alle. Ja, kannst
also
ganz
die umgeworfenen,
andere Konsequenzen haben, ja.
Die umgeworfenen Spielbretter sind Legion.
Hm. Ja,
deswegen ist es wahrscheinlich auch verboten, spitze Gegenstände in die Spiele zu tun, weil sonst jemand umkommen könnte dabei.
Ja, wer sich mal vergegenwärtigen will, da fällt mir gerade noch so ein schöner klassischer Film ein, Der Krieg der Knöpfe.
Mhm.
Kennst du den?
Ja.
Wo dann so diese Kinderbanden irgendwie gegeneinander spielen und der Gewinner knöpft dann den anderen im wahrsten Sinne des Wortes die Knöpfe ab. Und dann haben die halt keine Knöpfe mehr in ihren Hosen, die dann runterrutschen und so weiter. Große Schmach, große Scham irgendwie.
Ja. Und wenn du jetzt Brettspiele aufs echte Leben übertragen willst, dann musst du halt sehen, dass es nicht nur Geld gibt, sondern zwei Mechanismen, die Ziele sein können. Das ist Geld und Ruhm, beziehungsweise Aufmerksamkeit. Und durch die Social Media merkt man eben, wie arg Aufmerksamkeit ein Motivationsfaktor ist. Ich glaube, das ist auch der große Fehler, warum bislang die meisten dynamischen Systeme eben so kranken. Weil diese Aufmerksamkeit und dieser Fame einfach nicht mit berücksichtigt wurde.
Mhm.
Also ich kann die tollsten mathematischen, physikalischen Beschreibungen haben, wie sich Wasser verhält. Wenn ich nicht dran denke, dass das auch zu Eis werden kann, bringt mir das halt nichts. Ne? Weil in einem anderen Zustand verhält sich es dann wieder anders.
Mhm.
Also so findet man kein vollständiges System. Und deswegen, man muss also die Motivation, wenn ich ein Brettspiel entwickle, der Spieler auch mit berücksichtigen, warum spielen die das? Was wollen die eigentlich erreichen damit? Und wenn ich das nicht tue, dann macht es keinen Spaß. Und das ist der Todesstoß für ein Brettspiel. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum Brettspiele so gut sind, weil sie die Freiwilligkeit des Spielers voraussetzen. Dass er sich freiwillig in das System begibt.
Und am Ende zählt der Spaß.
Am Ende zählt der Spaß, ja. Was anderes zählt nicht.
Ja, Marcel, das war jetzt aber schon ein langer Ritt hier durch die Brettspielwelt. Ich denke, haben wir irgendwas ganz Entscheidendes unerwähnt gelassen?
Also ich denke, die ganzen Fragen, die ich nicht beantwortet habe, sind die Fragen, die ein Brettspielentwickler immer gestellt werden. Und da gibt es viele Quellen im Netz, um die zu beantwortet zu bekommen.
Ach du meinst, ich habe jetzt die ganzen klassischen Fragen nicht gestellt?
Ja, diese, wie kommst du dazu, wie macht man das und wo verkauft man das? Und,
ach so, ja, okay, das können wir den anderen überlassen.
Können die anderen klären, ja.
Genau, wir haben uns ja mal über die Metaebene unterhalten, das ist ja hier auch sehr angemessen. Ja, Marcel, vielen Dank.
Ja, ich danke auch.
Das war eine interessante Reise und euch da draußen, hoffe ich, hat das auch ganz gut gefallen. Ja, ich packe jetzt hier gleich wieder meine 7 Sachen und dann geht's wieder zurück nach Berlin und da warten auch schon neue Podcast-Termine auf mich. Geschieht jetzt gerade mal wieder ein bisschen mehr hier im Programm bei Chaos Radio Express. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und auch immer wieder einschaltet und mich auch sonst immer so fleißig unterstützt und motiviert und mit guten Ideen beliefert. Ja, da machen wir jetzt hier mal den Topf zu. Das war's. Tschüss und bis bald bei Chaos Radio Express.
Chaos Radio.